Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Cinematic Smash Brothers. Wir sind wieder hier für euch, für uns, für alle da draußen. Wir sind bei Folge 7 angelangt und auch in dieser Folge habe ich mir wieder fulminante Gäste eingeladen. Und zwar sind sie zurück, das große, wie sagt man, Finalduo der Superhelden-Episode will sich nochmal die Köpfe einschlagen. Und zwar zu meiner Linken von den Serienjunkies, Felix Böhme.
Hallo, ich bin hier, um zu gewinnen.
Und rechts daneben Adam Arndt,
ebenfalls. Hallo, ich bin hier, um mitzumachen.
Von den Serienjunkies. Und unser dritter Gast ist ein kleiner Neuzugang und ich freue mich sehr.
Nicht frisch nur, vom Transfermarkt.
Genau, nicht nur haben wir damit eine weitere Cinematic Smash Sister in unseren Reihen, wir haben auch einen weiteren Podcast quasi damit an Bord, und zwar den Kinocast. Genau. Und vom Kinocast Marie-Louise Siebeck.
Hallöchen, das ist mein erster Tag.
Ja,
du wirst nicht glauben, wie oft dieser Satz bei uns im Büro fällt.
Zurück zur Arbeit, Stuart.
Ich freue mich sehr, wir sind wieder fit und wir sind heiß. Wir haben Lust auf ein paar lustige Fragen. Wir werden uns zum Beispiel auf ein Sportfeld begeben, nach dem besten Sportfilm suchen. Wir suchen passend zur Ausgabennummer nach einem neuen James Bond.
Oh, jetzt habe ich es verstanden.
Ah, so.
Trottel.
Verdammt.
Oder wir werden, ja, wir haben vieles vor. Bevor das Ganze losgeht, möchte ich noch ein paar Grüße in die Welt rausschicken. Und zwar einmal an den Nerdwana-Podcast. Der hat uns in seiner letzten Episode lobend erwähnt. Und ich finde das vor allem sehr schön, weil die Episode auch so einen schönen Titel trägt. Die heißt nämlich Chaoten und Idioten. Ja, also vielen lieben Dank.
Ich fühle mich damit nicht angesprochen.
Ich mich auch nicht.
Geht.
Ein bisschen.
Das war ein sehr lieber Beitrag. Sie haben vor allem sehr gelobt, wie witzig das ist, wenn wir uns hier gegenseitig an die Gurgel gehen. Das mögen die am liebsten. Dann haben wir noch einen kleinen Wechsel vollzogen. Und zwar, wenn ihr das hier hört, liebe Hörer, dann habt ihr alles richtig gemacht. Wir sind nämlich nicht mehr bei Soundcloud, sondern jetzt bei Podigy. Ich hoffe, die Technik hat alles soweit richtig umgesetzt. Und genau, das heißt für euch eigentlich nicht viel. Wenn man uns abonniert hat, dann ist alles gut. Und wenn nicht, muss man nochmal gucken, dass das irgendwie geht. Aber wie gesagt, wenn ihr uns hört, hat das ja geklappt. Ach, egal. Naja.
Und bei iTunes gibt es dich aber immer noch, oder?
Genau. Also da gab es keinen Wechsel. Diese ganzen Feeds sind eigentlich auch alle gleich geblieben. Das wurde alles sehr schön übernommen.
Genau. Ansonsten über die MySpace-Seite gehen.
Ja, bei MySpace.
Und Yappi.
Ja, und bei ICQ to go bin ich auch noch manchmal online.
Da könnt ihr Henning zum Poolspielen einladen.
Ja.
Oh, ich war voll gut im Pool.
Und jetzt jeder. Lama. Das erzählt Lama jeder. Das erzählt jeder.
Und dann habe ich noch eine kleine Empfehlung. Und zwar gibt es eine kleine selbstgebastelte Seite, die ich ganz gut finde und mal empfehlen möchte. Und zwar heißt die feed.de. Feed wird aber geschrieben fyyd.de.
Fight?
Also fyyd.de. Und das ist so ein Sammelsurium für sämtliche Podcasts. Da kann man so alles finden, was es an Podcasts gibt. Im deutschsprachigen Bereich. Ich glaube auch englische Podcasts. Ist echt eine ziemlich gute Datenbank, die immer nach Aktualität so gestaffelt werden. Und ich glaube, das macht so ein Techniker im Alleingang und das macht er sehr gut. Und da wollte ich mal ein kleines Lob da lassen.
Guter Job, Techniker.
Sehr guter Job.
Ja, keep up.
Genau, aber wir wollen natürlich jetzt ins Eingemachte gehen und wer die letzte Folge schon gehört hat, wird es wissen, wir haben ein paar neue fetzige Jingles an Bord und deshalb geht die Runde 1 so los. Round 1. Fight. Ja, und zwar, wir sind ja immer nur alle 14 Tage da, deshalb können wir leider nicht immer alle tagesaktuellen Themen mitnehmen, aber trotzdem möchte ich etwas von letzter Woche aufgreifen, denn wir nehmen ja heute am Freitag, den 21. April auf und vor einer Woche war ja der sogenannte Karfreitag, den viele feiern, weil sich da ein gewisser Gottessohn für andere Leute hat kreuzigen lassen. Tja, was hat das mit Film zu tun? Ganz einfach, meine Frage an euch ist, welche ist die emotionalste Märtyrerfigur in einem Film? Und Felix darf anfangen.
Ich darf anfangen, ja?
Ja.
Okay. Ich versuche mich kurz zu halten. Das ist eine meiner großen Stärken in diesem Podcast. Wir schreiben das Jahr 1994. Michael Schumacher wird der erste deutsche Formel-1-Weltmeister überhaupt. Und in den deutschen Kinokassen wird Jim Carrey in der Superheldenkomödie Die Maske gefeiert.
Schon wieder Die Maske.
Zeitsprung. Es ist der Oktober 1995. Ein Jahr nach dem Erfolg von Der Maske wird der größte Märtyrer in der Geschichte der Menschheit auf der Kinoleinwand zum Leben erweckt. Und er stirbt auch da. Es geht um niemand geringeren als William Wallace in Braveheart. William Wallace ist ein einfacher Mann, der eigentlich ein ganz normales Leben führen möchte mit seiner bäuerlichen Frau. Die wird aus seinem Leben gerissen, Er kann nicht mit ansehen, wie seine Landsleute, die Schotten, von den Engländern malträtiert und misshandelt werden. Und er beginnt, den Aufstand zu üben. Er wird zur Galionsfigur einer Freiheitsbewegung und einer Unabhängigkeitsbewegung der Schotten gegen die Engländer unter Edward dem Ersten Longshanks und führt diese in die Schlacht. Das Problem ist, er hat nicht viel Erfolg. Aber, wie bereits erwähnt, er wird zur Galionsfigur und bezahlt das mit seinem Leben. Er wird hingerichtet, nachdem er gefangen wurde, und bekommt noch die letzte Chance, nochmal Reue zu üben und um Gnade zu winseln. Doch nein, William Wallace braucht keine Gnade, er braucht die Freiheit. Freiheit. Und nieder saust das Schwert und enthauptet ihn. Aber dieser Tod hat ihn zum Märtyrer überhaupt gemacht. Zu der Person, zu der alle aufsehen und die in der Folge für ihn und für Schottland in die Schlacht ziehen werden gegen die Engländer, um die endgültige Unabhängigkeit ihres kleinen Landes zu erlangen.
Adam.
Was? Ich bin schon dran. kurze technische Frage an dich, Henning. Hätte ich jetzt Jesus genommen in die Passion Christi oder so? Hätte es auch gezählt?
Also ich glaube, Jesus würde man so schon als Märtyrer bezeichnen.
Und wenn er das überhaupt?
Wenn er das in einem Film macht, hättest du das machen können.
Ich dachte bei Märtyrer erst an Autos.
Badabum.
Hast du einen Jingle für schlechte Witze?
Nee, ich dachte, es gibt keine.
Nee, aber der zweitgrößte Märtyrer nach Jesus, unserem Heiland und Erlöser, ist aus Inglourious Basterds und die Figur heißt Shoshana. Denn Inglourious Basterds ist nicht nur einer der underratedsten, oh Gott, was war denn das für ein Wort, underratedsten Tarantino-Filme, zumindest was so Suspense angeht, sondern hat auch eine der besten Märtyrerfiguren zu bieten. Und nämlich in dieser poetischen Magie, dass eine Jüdin es ist, die für den Tod der Führungsriege des Dritten Reiches maßgeblich beteiligt ist. Und dabei auch ihr Leben lässt, wenn auch erstmal indirekt gegen einen anderen Nazi, nämlich Friedrich Zoller, gespielt von Daniel Brühl, und dann später auch mit der Hilfe ihres Freundes, indem sie die Eingänge des Kinos versperrt, wo Stolz der Nation gezeigt wird, und dann dafür sorgt, dass Explosionen passieren und Maschinengewehrfeuer auf Hitler und seine Schergen gefeuert wird.
Das war es anscheinend schon. Luise.
So, meine Premiere. Also, ich habe mir eine Figur ausgesucht, die verspottet worden ist am Anfang, belacht worden ist. Sie flüchtet sich in all seiner Verzweiflung in den Alkohol, ist aber ein liebender, alleinerziehender Vater von 3 Kindern. Und er rettet nicht nur ein paar Seelen oder ein kleines Land, nein, er rettet die komplette Menschheit und gibt ihr eine Chance. Es ist natürlich Russell Casey.
Wer?
Ganz genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Und zwar ist das der tapfere Pilot aus Independence Day.
Okay.
Denn er... Er fliegt nämlich in den Hauptlaser der Aliens und zerstört damit das komplette Alienschiff, und somit wird die komplette Menschheit gerettet. Er richtet noch sehr emotionale Worte an seine Kinder, hat natürlich immer noch einen flotten Spruch auf Lager, also ist halt auch ein sehr, sehr cooler Typ in all seiner Verzweiflung, und niemand wird vergessen, Rache ist Blutwurst.
Ja, dann...
Willkommen auf der Erde.
Darf ich da gleich mal zufragen, wer spielt denn Russell Casey, nur damit ich es in Erinnerung habe?
Das ist der großartige Bruder von Dennis Quaid, Randy Quaid.
Ah, okay.
Randy.
Randy.
Wir sind gut drauf.
Tja, dann bitteschön, ne?
Nun, ich würde einfach mal anfangen. Ich weiß nicht, also ich habe mich jetzt, du hast eine Definition vom Märtyrer mitgeschickt.
Genau, ja.
Für mich ist ein Märtyrer immer jemand, der auch dementsprechend mit seinem Tod etwas auslöst. Also eine Bewegung oder irgendein Vermächtnis hat, an dem sich Leute orientieren und die das aufgreifen. Bei Shoshana in Glorious Bastards, so cool ich die Figur finde, zeigt mir der Film oder auch die Geschichte des Charakters dann irgendwie nicht, dass ihre Tat, so wichtig und so cool sie auch war, und so einzigartig, dass das Einfluss hat auf den weiteren Verlauf der Geschichte.
Wie bitte? Damit wird der Zweite Weltkrieg quasi beendet.
Ja, aber es wird nicht, also ich würde nicht sagen, dass es Shoshana selbst ist oder nur alleine ist, die das zu verantworten hat. Im Endeffekt saßen auch 2 von Eldos treuen Soldaten mit im Publikum, schwer bewaffnet.
Alles
mit,
Helden, ja.
Und mit Sprengsätzen bewaffnet, die natürlich nichts anderes vorhatten als diesen Korb hochzujagen. Die ganzen Ex waren im Basket und die wollten in die Luft sprengen. Deswegen weiß ich nicht, ob Shoshana als einzigartige Märtyrerfigur so gut funktioniert. Ich glaube, es war doch so ein bisschen mehr ein Group-Effort. Wie sagt man da im Deutschen? Es war Teamarbeit.
Seid ja. ihr bereit? Teamarbeit.
Also das wollte ich nur mal so angemerkt haben.
Ja, war Teamarbeit, aber sie hat schon den Löwenanteil der Teamarbeit geleistet, zusammen mit ihrem Freund. Sie hat ja die Filmnegative da drapiert hinter der Filmvorführung. Sie hat alles minutiös geplant. Sie hat tatsächlich sich den Kopf gemacht. Natürlich waren die Bastards auch da, aber die waren so ein bisschen unabhängig auch von ihr. Ihr Ding war dann dasjenige, wo dann auch die Türen, glaube ich, zugemacht worden sind. Und dass es keinen Einfluss hatte auf die Geschichte, na gut, sie hat die Millionen von ermordeten Juden damit gerecht. Sie hat auch ein bisschen späte Genugtuung dafür bekommen.
Gut, dass sie mehr Rächer als Märtyrer.
Ja, aber sie stirbt ja trotzdem. Sie lässt ihr Leben, im letzten Moment ihres Lebens tötet sie noch einen Nazi. Immer wenn ein Nazi getötet wird, finde ich, ist es schon eine ganz gute Sache. Vor allem, wenn es so ein schrecklicher Nazi ist. Und Hitler ist ja der schrecklichste Nazi überhaupt. Und deswegen erreicht sie in meinen Augen da schon relativ viel. Und dazu kommt, dass die Inszenierung dieser ganzen Geschichte, auch vom Soundtrack her mit David Bowies Putting Out Fire with Gasoline und der optischen Komponente, die so ein bisschen an Wizard of Oz und damit einen der Klassiker der Filmgeschichte erinnert, mit dem abbrennenden Dings und dem Schwarz-Weiß-Bild und ihrem Lachen, eine ziemlich ikonische Szene ist, die leider nicht bisher noch nicht so ganz den Platz in ihrer Filmgeschichte erhalten hat, den sie sich eigentlich verdient.
Ja, das sind ganz wunderbare Punkte, die ich alles unterschreiben möchte, aber ich glaube, im Sinne der Frage gefällt mir Shoshana als Märtyrerfigur nicht so richtig, weil ich halt wirklich nicht diese Funktion eines Märtyrers in ihr sehe, sondern wirklich eher persönliche Rachemotive bei ihr eher sehe, die sie antreiben, den kompletten Befehlsstab der Nazi-Regierung auszulöschen.
Nazis töten ist immer gut. Ich bin dabei, Adam.
Wirklich, habe ich auch überhaupt nichts dagegen. Aber im Sinne der Frage, glaube ich, ist die Figur nicht das, was hier gesucht ist. Würde ich behaupten.
Bei Russell Casey, wo ich ja erstmal gefragt habe, okay, wer ist das?
Who the fuck is Russell Casey?
Aber Luise hat da schon ein bisschen recht, dass ohne sein Opfer wahrscheinlich die Alien-Invasion weiterhin gewütet hätte. Und deswegen darf man, glaube ich, seinen Einsatz da auch nicht vernachlässigen. Und er ist schon der klassische Märtyrer. Ich hatte noch einen anderen Märtyrer im Kopf, den verrate ich vielleicht am Ende der Runde. Und ich dachte, einer von euch würde den sogar nehmen. Und der hat auch was mit Space zu tun und Weltraum. Aber da kommen wir dann später, glaube ich, noch dazu. Und bei Braveheart hier...
Freiheit.
Freiheit, ja, gut. Die Schotten, okay, dann hatte dieses kleine Land dann irgendwie mal seinen Frieden oder war frei oder so. Aber bei uns geht es ja darum, dass eines der schrecklichsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte, der Zweite Weltkrieg, auch beendet wurde de facto durch
das Töten der Führungslinie. Du kannst jetzt nicht daran messen, was er ausgelöst hat. Also im Sinne, diese schottische Revolution, die war so wichtig gewesen für dieses Volk, für dieses Bewusstsein. Und es kam gerade erst nur dazu, dadurch, dass halt William Wallace sich aufgerafft hat, seine Landsleute zu mobilisieren, in die Schlacht zu führen und mit ihnen gemeinsam für diese Freiheit zu kämpfen und für die auch dann zu sterben. Er hat das ultimative Opfer bezahlt und ist nicht eingeknickt vor der Übermacht, die Engländer dargestellt haben und hat dadurch seine Landsleute auch motiviert, inspiriert und halt weiter an den Kampf glauben lassen.
Aber halten wir mal fest, ich glaube, alle unsere drei Leute haben durch ihren Tod dafür gesorgt, dass dann am Ende jemand oder ein ganzes Volk dann frei war. Also ich meine,
die Menschheit.
Die Menschheit, ja. Der Weltkrieg war beendet.
Wissen
die
wir Menschheit das? Wenn wir jetzt den zweiten Teil von Independence Day zu Rate ziehen.
Der richtig scheiße war, ja.
Hat dieses Opfer nicht viel gebracht, außer eine temporäre Ruhe. Im Endeffekt wurden vielleicht die Aliens dadurch nur noch mehr wirklich aus der Reserve gelockt. Das heißt, ich würde sogar behaupten, Russell Casey
aber sie haben ist zwei der Dekaden Grund
dafür. Halt, stopp. Russell Casey ist der Grund dafür, dass die Menschheit erneut angegriffen wird im Independence Day-Universum. Da haben wir es nämlich. Der wird hier zum krassen Antagonisten, ja, also ganz ehrlich, hinter so jemand möchte ich mich nicht stellen.
Ich möchte nicht, dass du diesen Helden Russell Casey hier in so schlechtes Licht rückst. Der hat uns von den Aliens befreit, fast so wie Jesus, der Lord und Heiland. Und was hat deine Figur gemacht? Schottland irgendwie liberiert.
Niemand naja, interessiert geil. Schottland.
Ja, Geschichtsbanausen, mehr fällt mir dazu nicht ein.
Bei uns gab es hier auch, das, keine
was
Ahnung.
Was ist denn das jetzt hier? Ist das hier Tag Team oder krieg ich jetzt auch jemand, der mit mir diskutiert? Also ganz ehrlich.
Es ist jetzt hier nicht das erste Mal, dass sich Leute gegen einen Dritten verbünden.
Ja, ich merke schon. Aber
wenn deine Nazis Wahl halt auch die schlechte ist.
Ganz kurz. Die Frage war nach die größte, berühmteste Märtyrerfigur?
Die emotionalste.
Wie emotional war denn das Ableben von Russell Casey, wenn wir uns nicht mal erinnern?
Da habe ich
das
nicht gemeint.
Das hat mich im tiefsten Herzen betroffen.
Eben, also da muss ich ehrlich zugeben, das war natürlich sicherlich kein unwichtiges Opfer, aber who cares, Frontlinienfußvolk, ne? Fliegt da rein in das Ding, macht da kaputt, super, hätte doch jeder andere machen können. Auch Timo Müller aus der dritten Reihe hätte es auch hinbekommen. Von daher sehe ich da nicht so eine emotionale Verbindung zu einer Figur, die uns tatsächlich nicht viel gesagt hat.
Und bevor du jetzt Shoshana trasht, Emotion ist ja ein breites Spektrum. Und da gibt es ja nicht nur die Trauer oder so, sondern ich meine auch die Rache und die Genugtuung, die so eine Rache hat, kann auch eine sehr emotionale Reaktion sein. Und deswegen finde ich, erfüllt das Ganze die Frage ziemlich gut.
Von wer jetzt, bei Russell Casey oder bei Shoshana?
Shoshana.
Aber warte mal, müssen wir
Fuck uns Russell jetzt Casey. Hier vom
müssen wir uns das sicher vom emotionslosen Klotz Felix Böhmer anhören?
Felix hat kein Herz, das ist empirisch also bewiesen.
Ich glaube, ich habe es in diesem Podcast schon oft nachgewiesen, dass ich ein gigantisches Herz habe. Ein gigantisches, glibbriges Herz, das wirklich trieft vor Emotionen.
Bei dir ist so eine Lauchstange, wo dein Herz sein sollte, glaube ich.
Zurück zum Thema, ja?
Ja. Also ich habe meine Punkte gegen meine Kontrahenten gemacht, aber ich warte nur darauf, dass sie sich jetzt wieder abklatschen und im Tag-Team mir einen Klappstuhl über den Kopf ziehen.
Können wir gleich machen.
War es das? Kommt noch was?
Ich glaube ja. Felix, Version ist die schlechteste.
Einspruch. Das war ja mal eine schnelle Runde, finde ich gut. Wir haben gutes Tempo drauf. Ich merke, meine Gäste sind, sie sind heiß, sie sind schnell, sie sind da und heiß.
Und sexy.
Ich fand alle, wie Adam auch gesagt hat, alle Figuren sehr gut gewählt. Jeder steht für eine große Gruppe und lässt sein Leben, um diese große Gruppe irgendwie zu retten. Allerdings, Felix hat sich beschwert, dass er in die Ecke genommen wurde, aber ich finde, er hat auch am heftigsten ausgeteilt und das hat er gut gemacht. Denn bei Shoshana, es war zwar viel, aber ich fand, Felix hatte einen Punkt genannt, der leider da ziemlich getroffen hat, und zwar, dass es doch mehr nach Rache als nach einem sich selbst aufopfern für die große Sache ist, sondern mehr
eine... Muss ein Märtyrer immer edel sein?
Naja, ich glaube schon.
Edel nicht, aber die Motivation muss das sein, was Henning gerade
dabei hat. Hat sie sich denn bewusst in den Tod, hat sie bewusst...
sie wusste, dass sie da nicht aus der Situation rauskommt.
Ja, aber es war im Endeffekt, glaube ich, doch eine Racheaktion, wo ihr Tod ein Nebeneffekt war. Aber der Tod selbst war nicht der emotionale Schlüsselmoment, sondern der Mord an den Nazis. Und das war für mich die Rache, die Felix hier betont hat. Deshalb ist, so gut ich die Wahl finde, Shoshana für mich leider raus gewesen.
Das möchte ich auch nochmal betonen. Ist,
Russell Casey, ne, war Spitzenwahl.
Best Dude.
Also, Respekt für die Wahl. Also das muss ich
ist dir das, ganz kurze Nachfrage. Ist das der Typ, der bei diesem Weihnachtsfilm in dem Camper wohnt mit den Griswolds?
Ich glaube fast ja.
Ist er das?
Inzwischen ist er so ein bisschen alt-right Strange Dude auf jeden Fall.
vielleicht verwechsel ich den auch gerade mit dem anderen von Independence Day. Das könnte sein. Dann waren andere Sachen, als die Emotionalität betont wurde von Felix, da musste Russell Casey leider auch ein bisschen einstecken und deshalb geht die Runde.
Ich weiß, dass Luise zu Hause in ihren vier Wänden ein riesiges Poster hat von Russell Casey und so ein Altar und den tagtäglich
an. Den Russell Casey Gedenkleser.
Wir möchten, dass du das Foto bitte
nachlegst. Immer am 4. Juli.
Und damit geht die erste Runde an Felix. Da muss ich übrigens sagen, erstmal hat Felix sich dafür eine coole Fanfare verdient. Die klingt so. Ja, und Felix, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. In der letzten Runde, du warst ja eigentlich in der Tabelle, in der aktuellen, in einer Doppelspitze mit Robert.
Ja.
Und der hat in der letzten Runde mit 3 Punkten vorgelegt. Also er liegt gerade mit 8 Punkten vor dir mit 5. Also wenn du da noch aufholen möchtest,
muss ich heute ranklotzen,
würde ich am Ball bleiben. Ja?
Schau mal, sein letzter Punkt heute.
Adam wird jetzt ein Märtyrer für Luise.
Ja.
Na gut.
Hauptsache Felix in den Tod reißen.
Gott, oh Gott. Aber wir machen erstmal weiter.
Round 2. Fight.
Und zwar wollen wir in Runde 2, ich habe es schon angekündigt, eine Frage aufgreifen, die nicht nur Bezug zu unserer Episodennummer aufnimmt, sondern auch von einem unserer Hörer eingeschickt wurde. Und zwar von Niklas McLustig. Einen schönen Gruß. Ich glaube, der wohnt in Kiel. Gruß nach Kiel. Und zwar ist die Frage, also der Niklas hat sie sogar schon recht in eine Richtung gestellt. Er hat nämlich gefragt, wer soll die nächste Bond werden? Ich halte es nochmal relativ offen. Wer soll der oder die nächste James Bond werden? Adam darf anfangen.
Warum fange ich denn schon wieder an?
Du hast gerade nicht angefangen, als dir aufgefallen ist.
Ja, aber ich bin der Zweite gewesen. Die Frage lautete bei Nicolas tatsächlich die nächste James Bond. Das trifft sich wie die Faust aufs Auge, weil meine Person ist nicht James Bond, sondern Jane Bond. Und ich habe mir dafür eine zauberhafte Schauspielerin ausgewählt, die britisch ist und Action erprobt ist, nämlich die wunderbare, oft kopierte, selten erreichte Emily Blunt, die meiner Meinung nach frischen Wind in das Franchise bringen würde, das so angestaubt war, weil Spectre fand ich persönlich jetzt von den Bonds in der letzten Zeit mit den Schwächsten. Ich erinnere nur an ein Tentakel-Intro und irgendwie festgefahrene Frauenbilder und irgendwie so eine ganz merkwürdige Sexszene mit Monica Bellucci und sowas. Und deswegen schaut euch Edge of Tomorrow an oder Looper und Sicario und ihr wisst, Emily Blunt ist die Person, die man da wählen sollte.
Luise.
Mensch Adam, da sind wir ja fast in derselben Richtung.
Geil.
Ich sehe schon wieder ein Team. Ich würde aber noch ein bisschen weiter ausholen.
Ich kann jetzt schon sagen, bevor du gesprochen hast, ist besser als Felix' Wahl.
Herzlich willkommen an dem Trash-Talk-Spezial der Cinematic Smash Brothers.
Und zwar, also wie gesagt, ich würde ein bisschen noch ausholen, denn für mich ist Bond kein Mann, sondern eine Marke. Und was braucht es für einen normalen Bond-Film? Geschüttelte Martinis, gut, bei Daniel Craig, ihm ist es scheißegal. Aber schnelle Autos, coole Waffen, Abenteuer, Charme und Leidenschaft. Und die Figuren in einem Bond-Film sind ja auch immer irgendwie Karikaturen ihrer selbst. Umsonst gibt es ja nicht den Begriff Bond-Bösewicht. Und Christoph Waltz hatte das im letzten Film so furchtbar dargestellt. Ach, ganz schlimm. Und Bond ist ja eh ein Einzelgänger und Misanthrop. Und es gibt ja sowieso keine Anschlüsse in irgendeinem Bond-Film. Und alle paar Jahre wechselt der Darsteller, der sieht sowieso immer mal jünger aus. Und warum nicht den Bruch wagen und Zoe Saldana als in die Dienste ihrer Majestät stellen? Denn, ich traue es ihr zu. Sie ist im besten Alter mit 38 Jahren. Sie ist elegant, sportlich, sexy, für jung und alt. Sie kann der Rolle aber auch eine gewisse Tiefe geben, wenn dies notwendig ist. Und, den Rest hattest du ja eigentlich auch schon erzählt. Mit, aus den Klischees ausbrechen und die versteinerten Rollenbilder. Und ja, ich hätte sogar eine ganz tolle Bond-Story auch schon für meinen Film. Geil. Mit Zoe Saldana. Und zwar einfach, klassische Story, die Welt wird durch einen durchgedrehten Republikaner mit einer Bombe bedroht und Agentin Bond, ich weigere mich noch ein bisschen sie Jane zu nennen, wird halt vom MI6 ausgesandt, um dies zu verhindern. Dabei reist sie über Umwege nach Südafrika, nach Brasilien, nach Amerika, verdreht den Männern dabei den Kopf und am Ende rettet sie die Welt. Pow, fertig.
Felix.
Guck an. Ich weiß jetzt schon, welche Richtung das geht. So, ich habe mich für einen offensichtlichen Kandidaten entschieden, der schon seit längerer Zeit auch offiziell in der Verlosung ist. Und ich hoffe nach wie vor, dass er auch diese Rolle bekommt. Sein Name ist Idris Elba. Ein Schauspieler, den ich sehr zu schätzen weiß, in diversen Filmen, in diversen Serien, sei es The Wire oder Lufa. Ist ein sehr cooler Typ. Er ist natürlich auch Brite, was passend ist für die Rolle des James Bond. Ich wage nicht den kompletten Bruch mit der Tradition, dass James Bond jetzt eine Frau werden muss, was ich sehr interessant finde als Vorschlag. Aber ich möchte mal einen dunkelhäutigen Darsteller haben als Bond und jemand, der vielleicht ein bisschen gesetzter ist. Denn Idris Elba ist schon 44 Jahre alt und nicht mehr jemand mit grünen Ohren. Also der Typ hat schon viel gemacht, hat viel gesehen und bringt eine natürliche Eleganz und Coolness zu dieser Rolle, die einfach passend ist zu James Bond. James Bond ist stilsicher, James Bond kann fantastische Anzüge tragen. Es ist ganz oberflächlich, aber ich habe mich leicht irritieren lassen. Aber ich glaube, dass ein Idris Elba in dieser Rolle einfach wahnsinnig aufgehen könnte und locker 3-4 Bonds rausholen könnte, die ein bisschen anders wären, die uns mal eine andere Perspektive geben könnten und die uns ein Gesamtpaket eines Schauspielers geben, der große Emotionen kann, großes Drama, sehr gute Action, der ist in the prime of his life, würde ich einfach mal behaupten, und der auch diesen einen alles durchdringenden Blick hat, der wirklich jeden in Ehrfurcht, in Respekt, in was auch immer erstarren lässt.
Wie alt ist Idris Elba?
44.
Okay. Du findest ihn wirklich sexy?
Ich habe auch einen Man-Crush auf ihn, sorry.
Ich notiere Double Man-Crush.
Ja, Idris Elba, ne? Das ist ja so ein bisschen der offensichtliche Kandidat. Wenn man jetzt noch offensichtlicher herangegangen wäre, dann hätte man
Tom Hardy.
Tom Hardy oder Tom Hiddleston genommen. Ja. Und die habe ich alle drei vermieden mit meiner Wahl, weil ich mir dachte, ja, irgendwann wird es halt auch mal Zeit. Du hast gerade gesagt, du würdest sie nicht Jane Bond nennen. Wir können sie auch Jamie Bond nennen, meinetwegen. Das Babette. Passt ja auch.
Babette Bond.
Jamie Lee. Aber ich finde insgesamt ja, dass man bei mir, und das ist meine Idee auch dahinter, das möchte ich noch ein bisschen ausführen, den Gender Swap ein bisschen erweitern müsste. Also dann wäre M auch das andere Geschlecht und Q wäre eine Frau und vielleicht wäre auch mal eine Schurkin der große Bond-Bösewicht hier in meinem Film. Das würde einfach mal so ein bisschen neue und frische erzählerische Möglichkeiten reinbringen in meinen Film.
Wenn ich ganz kurz reingrätschen darf, das schließt sich bei unseren Filmen natürlich auch nicht aus, denn wir wissen, Spoiler, M existiert nicht mehr, wurde neu besetzt natürlich, es gibt einen neuen Chef, aber es bedeutet nicht, dass die Tür zu ist für weibliche Figuren. Ich meine, Miss Panimany ist schon weiblich.
Wie heißt die?
Money Penny habe ich, glaube ich, gesagt.
Vielleicht ist es dein Gender-Swap.
Name-Swap. Von daher, ich glaube, da sind wir alle bereit für diese Veränderung. Da bist du jetzt nicht einzigartig mit deinem Pitch.
Doch.
Ich würde gerne was zu Emily Blunt sagen, denn so sehr ich sie auch in vor allem in Edge of Tomorrow geliebt habe, als Rita Wachowski oder so. Wie auch immer. Ich glaube nicht, dass sie das Format für eine Rolle wie Jane, James, Babette, Bond hat, wie auch immer wir sie nennen wollen. Sie ist cool in den Sachen, die sie macht. Mir fehlt aber bei ihr so ein bisschen eine elegante Strahlkraft, die von einer Bond-Figur, weiblich oder männlich, ausgehen muss. Ich möchte der guten Dame jetzt nicht die Eleganz an sich absprechen. Ich glaube einfach nur, dass sie halt nicht das Talent hat oder nicht das Format einer Bond-Figur hat.
Aber du hast doch zum Beispiel gesehen, dass sie so eine extrem krasse Körperspannung hast in Edge of Tomorrow, wo sie, glaube ich, so auf vier Fingern insgesamt so einen Push-Up macht und die Körperspannung ist auf jeden Fall da.
Sehr respektabel, aber Bond, du reduzierst das so ein bisschen auf Jason Bourne oder so, ein bisschen zu sehr auf Action, denn Bond ist einem nicht nur reißerische Action in irgendwelchen internationalen Großstädten, es hat auch sehr viel Stil, es hat sehr viel Eleganz und die musst du natürlich auch tragen können. Und da bin ich bei Emily Blunt,
Blunt sieht in einem Abendkleid oder in einem schönen Blazer.
Welcher Hollywood-Star sieht in einem Abendkleid nicht gut aus?
Aber mir geht es auch
ein bisschen
so
um die Ausstrahlung, die Präsenz. Also dann muss ich, wenn wir schon beim Gender Swap sind, tatsächlich Zoe Saldana ein bisschen mehr beipflichten. Wobei ich da muss ich jetzt auch noch gleich angreifen, sonst habe ich ein Problem.
Ist Zoe Saldana Britin? Oder aus dem Commonwealth?
Das ist ja nicht unbedingt wichtig. Wir hatten ja auch schon Bond-Darsteller, die nicht britisch waren.
Zum Beispiel?
Dieser eine, der nur den einen Bond gespielt hat, der war Australier.
Ja, aber der ist Commonwealth, deswegen. Also ich finde, Commonwealth ist okay. Wenn es jetzt ein purer Amerikaner wäre, da hätten, glaube ich, viele Leute schon ein Problem damit. Und bei Zoe Saldana...
Für mich ist die auch ein bisschen sehr auf ihre Actionrollen reduziert. Da müsste ich auch erstmal sehen, ob sie überhaupt in der Lage ist, mehr als nur das abliefern zu können. Also ich kann mich jetzt an keinen Film von ihr direkt erinnern, ihr könnt mich gerne korrigieren, wo sie halt auch mal ein bisschen ihre schauspielerische Varietät unter Beweis gestellt hat. Es gab ja dieses Columbiana von ihr, glaube ich, dann natürlich die Guardians-Filme. Das, was halt auch einen Bond-Film ausmacht, was du ja selber erzählt hast, dieser Stil, dieses Weltendrama, das sehe ich bei Zoe Saldana auch noch nicht.
Ich muss gleich mal eine Doppelrunde auszahlen. Columbiana war ja schon fast so ein bisschen Bond mit ihr und bei dir, Idris Elba als Luther. Er ist zwar Polizeibeamter hauptsächlich, aber eigentlich ist er da auch Agent und da sind schon die meisten Komponenten drin, die es in einem Bond gibt und deswegen finde ich es ein bisschen langweilig, wenn er das dann nochmal auf so einem etwas höheren Niveau machen würde.
Aber ein Lufa ist natürlich ein ganz anderer Charakter als James Bond. Ein Lufa ist noch skrupelloser, würde ich behaupten, und in noch einer kleineren Welt beheimatet als ein James Bond. Seine Probleme sind ja wesentlich persönlicher, beziehungsweise in kleineren Kosmen als ein James Bond, der wirklich um die Welt reist, um da Abenteuer zu erleben, beziehungsweise die Welt zu retten.
Vergleicht man das mit Daniel Craig gerade als James Bond, dann der hat ja auch ganz viele Schwächen und auf einmal werden irgendwie so Sünden aus seiner Vergangenheit geholt und das habe ich jetzt tatsächlich in den letzten 4 Bond-Filmen mit Daniel Craig schon gesehen und deswegen würde ich mir da eher eine andere Richtung wünschen. Vielleicht wieder zu unbeschwerteren Zeiten von Sean Connery oder Roger Moore so ein bisschen, was man vielleicht mit einer Emily Blunt machen könnte, die das Ganze auf so eine schwungvolle Art machen könnte oder auch mit einer Zoe Saldana, die da vielleicht eine Leichtfüßigkeit sogar reinbringt. Ich glaube, sie würde wirklich eine leichtfüßige Bond machen.
Also ich habe immer noch das Problem bei Idris Elba, so sehr ich ihn mag, aber ich finde, er würde diese Eleganz und diese Coolness, die ihn James Bond nun mal halt auch mit sich bringt, würde der in meinen Augen überhaupt nicht rüberbringen. Und Idris Elba ja, so guter Schauspieler vielleicht ist, aber es muss halt auch, muss auch was ausdrücken können. Und das sehe ich bei ihm überhaupt nicht.
Ja, ich kann nur noch mal final von meiner Seite aus für Idris Elba so Partei ergreifen, dass von ihm immer eine wahnsinnige Intensität ausgeht, egal in welcher Rolle er sich befindet. Und wenn wir Daniel Craig gerade schon mal ein bisschen durch den Fleischwolf gedreht haben, seine Auftritte in letzter Zeit oder in den letzten Filmen waren oft etwas emotionslos und etwas fad. Und ich glaube, ein Idris Elba könnte mit dieser Intensität, die ihn auszeichnet, jede Rolle, die er spielt, diesen Franchise neues Leben einhauchen und vor allem auch so eine neue Dringlichkeit, also uns einen Helden geben, der uns wirklich nahe geht und der nicht einfach nur um die Welt reist und irgendwelche Sachen in die Luft sprengt.
Ich finde es gerade sehr schwierig, muss ich sagen. Ich finde alle drei sehr gut. Ich glaube, ich muss mal eine kleine Zusatzfrage stellen. Oh. Und zwar, verkauft mir mal nur die Szene von eurem James Jane Bond, egal, wie dieser Darsteller speziell sein Martini bestellt. Felix?
Dunkel. Außenbereich. Ein Wagen fährt vor. Man erkennt die Reifen eines Aston Martin. Aber nicht mehr. Zwei elegante Schuhe sind zu erkennen. Es bewegen sich langsam auf den Eingangsbereich einer riesigen tempelartigen Anlage zu. Die Kamera geht langsam nach oben. Wir sehen ein breites Kreuz. Wir sehen einen elegant geschnittenen Anzug von hinten. Und einen Kopf, aber nur den Hinterkopf, wie er langsam auf die Bar zu manövriert. Ein Blick auf die Barkeeperin oder auf den Barkeeper wirft und ein Pint Bier bestellt. Nein, das oder natürlich, ich würde damit gehen, dass Idris Elba tatsächlich wenig Worte braucht, weil es einfach seine Intensität und seine Augen sind, die kurz markieren, dieser Mann trinkt Martini, geschüttelt, nicht gerührt, keine Fragen stellen. Rauf damit auf den Tisch.
Also er bestellt ihn wortlos oder sagt es aus? Was spricht das aus?
Wortlos.
Okay. Adam?
Emily Blunt kommt in einem schwarzen Abendkleid an die Bar. Eine kleine Gasse öffnet sich, weil sie so atemberaubend aussieht. Der Barkeeper bemerkt sie direkt und sie muss nur in ihrem charmanten britischen Akzent sagen, hier bitte, du weißt schon, das Übliche.
Eine
Darling.
Darling.
Und Luise noch zuletzt.
Okay, eine Frau, wunderschönes, weißes, langes Kleid, betritt eine dunkle Bar. Sie geht zu dem Barkeeper. Sie muss ihn nur angucken. Und auf einmal ein Knall. Neben ihr geht ein Mann zu Fall. Aus dem Hintergrund taucht Zoe Saldana auf in einem noch schöneren, roten Kleid.
Oh, wunderschöne, ein wesentlich schöneren blauen Kleid.
Wunderschöne Lippen. Man sieht auch großen Teil nur ihren Kopf. Shot auf ihre Lippen. Sie geht an die Bar, setzt sich zu der Dame, die noch ein paar leichte Blutflecken auf ihrem weißen Kleid hat und bestellt Martini.
Geschüttelt. Emily Blunt reitet auf einem Einhorn ein.
Verkauf.
Das ist so gemein, warum musste ich wieder anfangen? Er war eigentlich dran.
Du hattest einen Punkt vorne schon.
Ja, es war ein guter Pitch von Luise.
Ah, sehr gut. Ich saß hier wirklich, what? Ja, damit geht die Runde an Luise.
Also, wirklich? Das war die Entscheidung jetzt, ja?
Ihr wart für mich alle gleich stark. Ich brauchte jetzt irgendwas, woran ich das aufhänge.
Verdammt. Das ist, weil ich anfangen muss. Nee, ist okay. War
gut. Zum Glück muss ich jetzt nicht anfangen.
Die Idee war gut,
das ist gut.
Von Luise. Das finde ich nicht schlecht.
Damit steht es
für aber alle. Aber die von Adam war schlecht.
Ach so. Das
oh Gott. Da sind wir uns einig. Was? Nein.
Der Quasselhain, ich bringe mich echt durcheinander. Du kriegst natürlich noch deine Fanfare, Luise.
Yeah.
So, oh Gott. Ich schwöre, irgendwann läuft das hier locker flockig so daneben. Ne? Aber egal, wir kommen jetzt zur dritten Frage. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, das ist eine Frage, wo ich das Gefühl habe, die ist euch besonders leicht gefallen. Die habe ich mir nämlich auch selber ausgedacht. Und zwar läuft jetzt gerade zum Beispiel wieder, ich glaube seit dieser Woche, Better Call Saul, wo wir ja so ein bisschen die Breaking Bad-Geschichte früher, aber aus einer anderen Perspektive von Saul Goodman, die Geschichte von Saul Goodman präsentiert bekommen. Und das wollte ich so ein bisschen als Aufhänger nehmen. Stellt euch vor, ihr nehmt einen Film, den es schon gibt, und erzählt aber die Geschichte nicht aus seiner Perspektive, sondern aus der Perspektive eines Nebencharakters. Und deshalb ist meine Frage an euch, welcher Film würde genau durch diesen Perspektivwechsel besser werden? Und Luise fängt an.
Ich habe mich selbstverständlich, das war die leichteste Frage von allen, für Hook entschieden. Denn Hook? Wir haben einen Film, der Hook heißt, und es geht ausschließlich um die Midlife-Crisis von Peter Pan. Und ich würde halt den Fokus komplett auf Captain Hook legen, denn er ist für mich ein komplexer Charakter, er ist düster, er ist skrupellos, gewalttätig, auch ein bisschen rassistisch gegenüber den Indianern. Und er ist dennoch sehr traumatisiert, denn dieses verdammte Krokodil verfolgt ihn Tag und Nacht und er hört immer wieder dieses Ticken, was halt auch einen großen Fokus dann in dem Film haben wird, immer dieses Ticken, 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 Ticken. Und also ich würde den Film so gestalten, dass der Anfang wie gehabt ist. Wir sehen Peter Pan mit seiner Familie in seinem traurigen Familienalltag. Die Kinder werden entführt, Glöckchen kommt und zerrt ihn nach Nimmerland. Und dann haben wir aber einen Szenenwechsel auf Angriff eines Schiffes und wir sehen eine große Actionsequenz mit Piraten und guck, wie er als Stratege im Zweikampf ist und dann wieder eine kurze Blende auf Peter Pan beim Training mit den verlorenen Jungs, bla bla bla, erinnert sich sowieso niemand dran und dann und dann gibt es einen ganz tollen Flashback zur Konfrontation, nämlich wie war das denn damals mit Peter und Captain Hook und der Verlust seiner Hand und das wird ganz groß und dramatisch und ganz doll aufgebauscht und er bekommt dann in einer ganz theatralischen Szene dann seinen Haken und ganz viel Melancholie und Einsamkeit und am Ende wird Hook für mich der komplette Rachefilm, den wir erleben halt, wie Captain Hook dann wirklich in seiner Kabine die ganzen Pläne schmiedet und der Charakter im Charakter wird Tiefe verliehen und dann kommt es zum großen Endkampf und es ist nun mal so, keiner kann ohne den anderen und ja, Hook und Pan und der Film heißt Hook, darum einfach den Fokus auf Captain Hook legen.
Der Film, der neue heißt dann Pan.
Oh, gute Idee. Plot ist.
Pans Labyrinth. Felix?
Eine sehr einfache Frage, wie Henning ja schon festgestellt hat. Gut, ich habe mich für einen Film aus dem Horrorgenre entschieden. Das ist mein absolutes Steckenpferd. Und zwar habe ich die Scream-Reihe ins Visier genommen. Und da gibt es ja einige Teile, 4 Stück, wenn ich mich nicht täusche.
Plus-Serie?
Plus die Serie, richtig. Kevin Williamson kennt einfach keine Gnade und will immer weitermachen. Der erste Teil, auch von Wes Craven auch Regie geführt, war eigentlich ganz gut, aber was mich so ein bisschen immer genervt hat bei den anderen Teilen, ist, dass sich das alles etwas dolle wiederholt hat. Jetzt würde ich einfach mal den Spieß umdrehen und den Fokus von irgendwelchen ängstlichen Teenagern oder herangewachsenen Teenagern, die zurückkehren in ihre Heimat und da merken, oh Gott, es jetzt sich schon wieder dieser Tag, an dem alle umgebracht wurden, würde ich das mal ein bisschen verdrehen und die Perspektive eher auf den guten Ghostface legen, den eigentlichen Mörder oder den Killer aus der Scream-Reihe. Es wäre zumindest mal interessant zu sehen, wie diese Figur überhaupt tickt, ob man da überhaupt unter die Maske blickt, bis zum Ende des Films. Das würde ich irgendwie offen halten. Ich würde versuchen, den Film so zu gestalten, dass wir einfach eine neue Perspektive bekommen, vielleicht auch diesen Charakter etwas nachvollziehen können, warum er das tut, was er tut, dass es vielleicht besondere Gründe dafür gibt, dass er das tut, was er tut, auch wenn es ums Morden geht. Und da ist das große Problem, er ist natürlich ein Killer. Er ist jemand, mit dem wir eigentlich mitfühlen dürfen und den wir verachten. Und da wäre es dann natürlich die große Herausforderung, diese Figur in gewisser Art und Weise sympathisch zu machen oder zumindest so, dass wir ihn nachvollziehen können und für ihn eine gewisse Empathie empfinden, was ich als ein interessantes Projekt sehen würde.
Ich muss nur kurz nachfragen, beziehst du dich jetzt auf welchen Film der Reihe oder auf die ganze Reihe?
Ich hätte jetzt überlegt, also eher auf die ganze Reihe, weil wir haben ja schon 4 Teile, jetzt wenn man den 5. Teil machen würde, dass wir endlich dann mal vielleicht die Perspektive wechseln.
Okay, aber du würdest es von Teil 1 bis 4 würdest.
Achso, und wenn ich jetzt einen Teil austauschen müsste, ja, dann nimm irgendeinen.
Nee, weil du meintest, in der Fortsetzung wiederholt sich das und wusste ich jetzt nicht, ob du in einer der Fortsetzungen die Perspektive wechselst oder wie du es oder
schon im ersten. Meinst du, ob ich einen konkreten Film hätte, wo ich das ausgetauscht hätte? Ja, dann wegen mir kann man dann den 2., 3. oder 4. nehmen, weil die Prämisse ändert sich nie wirklich.
Okay, aber das ist ja was anderes, weil dann hätte der erste Teil die klassische Prämisse und in der Fortsetzung würde sich ändern.
Sagen wir es so.
Das ist eine Frage, ich leg dir das nicht
vor. Darf ich dazu auch noch fragen? Darf ich jetzt schon fragen?
Ja, jetzt, wenn wir schon dabei sind.
Verständnisfrage.
Ja, weil in jedem Teil war ja der Ghostface-Killer jemand anders.
Ja. Also, ich weiß, würde bloß mal gerne diesen Horrorfilm aus der Perspektive des Killers wirklich sehen und nicht nur von irgendwelchen ängstlichen
Tieren. Okay, da gehen wir gleich weiter darauf ein. Erstmal darf Adam seine Vorstellung abliefern.
Ja, ich habe weder Kosten noch Mühen gespart und 1 Million Äffchen mit 1 Million Schreibmaschinen ausgestattet, und um auf diese Idee zu kommen, weil ich wirklich lange überlegen musste, denn die Frage fiel mir gar nicht mal so einfach. Und am Ende bin ich dann auf einen Film gekommen, wo mir die Figur, die ich ausgewählt habe, sympathischer war als die eigentliche Hauptfigur. Und es handelt sich um Mission Impossible 5, Rogue Nation. Und ich möchte, dass Ilsa Faust statt Ethan Hunt die Hauptrolle übernimmt. Denn sie ist eine fantastische Figur, die so überrascht hat beim Kinogang. Sie ist, wie ich schon erwähnt habe, interessanter als Ethan Hunt. Sie ist genauso fähig, wenn nicht sogar fähiger. Sie rettet ihn mehrfach das Leben und man könnte es sogar so weit führen, dass es Tom Cruise in dem Film fast gar nicht gebraucht hat. Natürlich macht er wieder seine Stunts, aber die von Rebecca Ferguson gespielte Figur macht das genauso gut und verdient nach diesem ganzen Ding auf jeden Fall ihr eigenes Spin-off, wenn nicht sogar eine größere Rolle im nächsten Teil und deswegen mehr Fokus auf Ilsa Faust. Ich gebe ihr die Bro-Fist, dass sie mehr Fokus bekommt.
Dann bitteschön.
Also ich habe bei dir, Felix, ein ganz großes Problem, weil ich war jetzt die ganze Zeit eigentlich bei dem ersten Scream-Film und das sind das nicht zwei Killer und das sind einfach nur frustrierte Teenager. Ich möchte nicht frustrierte männliche Teenager sehen, die eigentlich nur Sex wollen und deswegen anfangen irgendwie ihre Freunde abzuschlachten.
Ja, ja. Wie gesagt, bei der Kategorie streiche ich die Segel freiwillig. Ich versuche das auszuteilen. Weil ich gerade die Segel gestrichen habe, schieße ich etwas gegen Hook. Du hast es erwähnt, er ist böse durch und durch. Also er ist der eindeutige Antagonist des Films Hook. Ich glaube aber, dass ein Film, um zu funktionieren, braucht er irgendwie eine Art Erlösungsgeschichte oder irgendeinen Haken, Figur doch in gewisser Art und Weise für uns spannend, greifbar und noch irgendwie empathisch zu machen. Und du hast gesagt, du willst ihm Tiefe geben, du willst ihn zeigen, wie er böse Pläne schmiedet und dann im Endeffekt gegen Peter Pan kämpft. Ich weiß nicht, im Endeffekt passiert das ja in dem Hook-Film, nur dass halt die Screentime etwas reduziert ist von Dustin Hoffman in dieser Rolle. Ansonsten ist ja genau das, was du beschrieben hast. Ich weiß nicht, ob man das noch irgendwie aufstocken muss mit weiteren Szenen, um dann wirklich einen anderen, besseren Film rauszubekommen.
Ich will einfach diese aufmüpfigen Kinder da, die verlorenen Jungs, einfach nicht mehr sehen, wie sie sich mit Essen beschmeißen.
Hättest du Rufio zu deinem Hauptdarsteller gemacht, dann wäre ich sofort auf deiner Seite gewesen.
Rufio! Eine Frage an dich, Luise. Wenn Hook denn im Fokus steht, gewinnt er dann am Ende auch gegen Peter Pan? Oder ist es dann trotzdem so, dass der räudige Held triumphiert am Ende?
Das überlasse ich dem Regisseur, der den Film dann macht.
Ja,
der den
Film besser macht. Aus der Schlinge gezogen gerade so.
Aber ich würde sagen, weil Hook so, ja dann auch trotzdem irgendwie unsere Sympathien hat, er wird am Ende dann trotzdem verlieren und das Krokodil wird ihn fressen. Peter Pan gewinnt. Das Gute gewinnt am Ende immer.
Oder das Krokodil, weil es Hunger hat.
So, jetzt pass mal auf, ne? Ilsa Faust, ja. Ziemlich geile Wahl, Punkt.
Sie war das Beste in dem Film.
Das habe ich gar nicht gedacht. Wie gesagt, bei dieser Frage habe ich mir die geringsten Chancen ausgerechnet und da bin ich ein bisschen neidisch auf Adam, dass er darauf gekommen ist, weil jetzt, wo er es gesagt hat, habe ich mich daran erinnert und Mann, die war echt super.
Diese Szene in der Oper, die so lautlos funktioniert und dann
das war das Beste.
Beams runterkommen.
Also Wong Nation an sich war ja eigentlich echt gut, aber Ilsa Faust hat das Ding dann, was soll ich machen, Henning, ganz ehrlich.
Ich kann nichts dagegen sagen.
Das Konzept sieht anders aus in diesem Podcast, aber in diesem Fall fällt mir da einfach nichts ein. Außer, dass sie
noch zu wenig Screamtime hat.
Nee. How does it feel to be tag-teamed, Luise? Ja, ich glaube, damit muss ich abklickeln.
Ja, kannst du machen.
Felix, ey.
Die Frage war so schwer, Henning.
Ich fand, ehrlich gesagt, Hook aber ähnlich gut.
Beide fand ich super. Ich
dachte, scheiße, warum bin ich nicht mehr? Ich finde die Idee auch super gut. Aber die Dynamik der Diskussion hat es zugelassen, dass Felix die weiße Fahne gefunden hat.
Ich habe das weiße Ghostface gewunken.
Das kann man machen. Das ist zwar ein unfairer Move für den, der dann weggetaggt wird.
Es tut mir wahnsinnig leid, Luise, aber ganz ehrlich.
Aber
du hast schon einen Punkt.
Das war eine super.
Aber was gibt es denn Schöneres als ein Gleichstand? Und
na, 3 Punkte für mich.
Damit steht es jetzt 1-1-1 und Adam genießt deine Fanfare. So
geil.
Genau, damit wird es jetzt. Adam hat sie nicht gehört, deshalb macht er hier so Späße.
Ich habe sie total gehört.
Echt?
Ich höre sie dich. Ja, ja.
Ah, ja, gut. Egal. Es geht weiter. Wir wollen jetzt mal wieder auf eine Frage zurückkommen, denn alle Kandidaten, die in dieser Sendung sind, haben auch die Möglichkeit, eine Frage selbst vorzuschlagen. Und zu einer solchen kommen wir in Runde 4.
Round 4. Fight!
Die Frage kommt nämlich von Luise und Luise hat was? Gefragt.
Das meine kommt jetzt.
Der Frage geschickt.
Welcher ist der beste Sportfilm? Also Sportfilm. Sportfilm. Sportfreund.
Sport.
Und der sportliche Felix darf anfangen.
Der sportliche Felix legt los. Und ich habe mich für einen neueren, moderneren Sportfilm entschieden. Es gibt ja so viele aus der Vergangenheit. Doch ich habe mich für einen entschieden, der das Genre 2015 ein bisschen wiederbelebt hat. Und mit so viel Power, mit so viel Energie und Kraft, dass ich glaube, in der Folge noch einige Filme sich da eine Scheibe von abschneiden werden. Ich rede natürlich von Creed, der Boxfilm von Ryan Coogler mit Michael B. Jordan,
ja.
In der Hauptrolle als Adonis Creed, Sohn von Apollo Creed, ehemaliger Konkurrent von dem guten Rocky Balboa. Wir sehen einen Film, der altbekannten Sportpathos mit moderner Filmkunst kombiniert. Wir sehen extrem dynamische Aufnahmen von Ringkämpfen. Wir haben einen fantastischen Score, der uns durch diesen Film peitscht, der mich persönlich, die fleischgewordene Lauchgestalt, in den Ring steigen lassen will, um dem bösen Engländer auf die Mütze zu geben. Wir haben eine wunderbare Kameraführung, auch dicht nah, also wirklich dicht dran an den Darstellern und eine eigentlich sehr klassische Riches-to-Riches-Geschichte, die aber so perfekt aufgeht, weil das Team, Coogler, Jordan und auch natürlich Rocky Balboa, der nie, also besser gesagt Sylvester Stallone, der nie besser war als in dieser Mentorenrolle, einen fantastischen Film aufs Parkett zaubert oder besser gesagt in den Ring. Der uns von der ersten bis zur letzten Minute mitreißt und bei dem auch bei vielen Menschen die Augen nicht trocken bleiben.
Adamo.
Wir sind in einem ähnlichen Genre, wir beide, Felix, und ich habe tatsächlich etwas gemacht, was ich glaube, es war eine Premiere. Ich habe den Film ausgewählt und mir war schon klar, dass ich ihn wähle, und dann habe ich einfach mal die DVD reingelegt, um zu sehen, ob er immer noch so gut ist, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Und es handelt sich um The Wrestler von Darren Aronofsky, mit der wahrscheinlich besten Performance von Mickey Rourke, die es so gibt und für die er, glaube ich, auch für den Oscar nominiert, weil ich weiß gar nicht, ob er da sogar gewonnen hat. Hätten wir jetzt einen Fact-Checker, könnten wir das herausfinden. Aber es ist nicht nur eine ehrliche Studie von Backyard Wrestling beziehungsweise Independent Wrestling und einem Sportler, denn Wrestling ist Sports Entertainment. Manche werden jetzt sagen, Wrestling ist kein Sport, aber es ist dennoch sehr athletisch, was die Leute da machen müssen. Sie müssen sich in Form halten, manche müssen natürlich zu Drogen greifen. Auch die Schattenseiten dieses Sports Entertainments werden in dem Film nicht ausgespart und deswegen ist der Film nochmal viel fantastischer und ungeschönt. Die Figur des Wrestlers ist sehr kompliziert, denn in der echten Welt kann sie keinen richtigen Fuß fassen. Das ist so eine faszinierende Reise, auf die wir uns mit dem Hauptdarsteller begeben. Und dann hat er auch noch seine Tochter, die nichts mit ihm zu tun haben möchte. Er versucht, bei einer Stripperin anzukommen und scheitert immer wieder, wird verkackt, versucht irgendwie eine Karriere in Anführungszeichen zu machen als Verkäufer an der Fleischtheke und macht es erstmal ganz gut, aber stellt sich dann immer wieder selbst ein Bein. Und dazu kommt, dass die Wrestling-Szenen wirklich exzellent gestaltet sind. Sie sind auch relativ nah dran. Wir sehen die Schattenseiten, um es nochmal zu sagen, davon, dass Wrestler sich verletzen, dass da teilweise Glasleuchten eingesetzt werden, Tische, Stacheldraht und alles Mögliche und sie ihre Körper bis an die Grenzen bringen und der Wrestler persönlich ja auch, also Randy Ram Jam Johnson mit seinem Finisher wirklich bis ans Äußerste geht und bereit ist, alles zu zerstören für so ein bisschen Ruhm durch so ein paar hundert Flitzpeople, die ihn da anschauen. Ja.
Luise, du hast die Frage gestellt, was ist deine Antwort?
Da bin ich aber mal gespannt. Manni der Libero.
Fast. Ich sehe mich auch ein bisschen so als die Stimme des Volkes hier. Und warum dann nicht den Volkssport Fußball nehmen? Ha? Und was liegt da näher als Fußball ist unser Leben?
Wirklich, ist es dein Ernst?
Okay, gerne.
Der Film hat nämlich sehr viel Liebe, Emotion, Leidenschaft, Freundschaft, Familie und Witz. Schalke 04 ist ja ein Verein, der immer polarisiert, wo Menschen positiv verrückt sind und einfach Fußball eine Religion ist. Und Volkssportfußball.
Der König, Fußball regiert die Welt.
Und alle sind dabei. Ihr stimmt sofort ein, weil Fußball ist unser Leben, ist einfach der beste Sportfilm, den es
spielt. Spielt Uwe Ochsenknecht in dem Film mit?
Uwe Ochsenknecht war nie besser.
Rudi Assauer war auch dabei, oder?
Vergleichbar Rudi Assauer, mit Mickey Rourke Neumann. Und mit Michael B. Jordan
aber wahrscheinlich. Ich glaube, Rudi Assauer wird sich an diese Rolle nicht erinnern können. Sorry.
Wenn ich könnte, würde ich jetzt was rüberwerfen.
Luise ist noch dran, ja? Lassen wir erstmal Luise aussprechen.
Okay. Nein, genau. Also der Fußball ist unser Leben, verbindet halt komplett alles, was wir gesucht haben, was wir brauchen. Und es ist halt ein Film, der uns halt Nähe bringt. Und ja, Fußball, Deutschland, Sport, das passt einfach zusammen.
Ah,
und ist nicht so weit weg wie zum Beispiel Wrestling für den Deutschen oder so. Wie? Fußball ist unser Leben, ist einfach viel, viel besser für uns alle.
Luise, weil ich ihn so gern höre, kannst du uns noch mal kurz den Plot darlegen? Ich liebe diesen Plot.
Oh Gott, ich probiere es relativ kurz zu halten. Er ist ja auch nicht so. Also, ein Mann, Schalke-Fan,
Casey Russell,
verwettet sein Haus darauf, dass ein Spieler im letzten Spiel ein Tor schießt. Und er will diesen Spieler noch mal ein bisschen motivieren und erwischt ihn dann beim Koksen mit Nutten. Und die einzig logische Konsequenz, die er daraus zieht, ist, diesen Spieler zu entführen, in seinen Hobbykeller zu stecken und mit seinen versoffenen Kumpels zu trainieren, damit er halt auch am Ende das Tor schießt und er sein Haus nicht verliert.
Dafür hat jemand Geld zur Verfügung gestellt?
Das ist der Film, ey.
Okay. Ich bin froh, dass du nicht nach Besten
war der Plot schon zu Ende? Sorry, ich habe dich so rüde unterbrochen.
Bitte?
Nee, das war's. Also er trainiert ihn, damit er sein Haus nicht verliert. Ja. Und
ich habe mich so auch noch ein bisschen
erinnert. Was qualifiziert den Entführer, ihn zu trainieren?
Er war selber Trainer und ist der beste Trainer überhaupt. Froh, er trainiert seinen Sohn. Dass
das Henning nicht nach dem besten Charakterdrama gefragt hat, das wäre da vielleicht, was nicht passt, wird passend gemacht gekommen von Luise oder so. Also, aber gut, jeder wie er will. Ich finde die Wahl sehr interessant.
Ich glaube, das ist sogar, man kann mich berichtigen, ich glaube, das ist sogar unser erster deutscher Film, der hier mal in den Ring geworfen wurde.
Das Weiße Band hatten wir mal, glaube ich.
Nee, das hätte ich gern gehört.
Stimmt.
Aber wir hatten den Untergang und da hast recht.
Den Untergang.
Der zweite.
Diese Österreicher.
Genau ihm.
Der Untergang?
Naja, es war ein Österreicher.
Ja?
Okay. Also Hitler.
Ach so. Themenwechsel. Ja. Diskussion, bitte.
Okay, pass auf. Wollen wir gemeinsam auf den Fußballfilm oder soll ich erstmal sich angreifen?
Das ist gequillte Scheiße, was hier von links kommt. Sorry.
Adam zündet schon voller Wut ein Bengalo
Schwarz
an und wirft ihn in Richtung Luise. Also ganz ehrlich, das ist ein kultiger Film, mal
Sportfilm.
Dieses Adjektiv in den Mund zu nehmen. Aber ganz ehrlich, das ist natürlich eine sehr subjektive Wahl.
Ja, okay, das gebe ich dir.
Ich möchte behaupten, dass er universell nicht wirklich alle sportbegeisterten Menschen ansprechen wird.
Nicht mal alle Fußballbegeisterten.
Zum Beispiel die aus Lüdenscheid-Nord. Ist es Lüdenscheid-Nord?
Lüdenscheid-Nord, aber welcher von den anderen Filmen würde alle Sportbegeisterten ansprechen?
Alle anderen.
Alle anderen, wo nicht Ralf Richter mitspielt. Den wollen wir nicht vergrauen. Vielleicht kommt der eines Tages hier vorbei.
Oh ja, lieber Ralf Richter.
Schuldes Pastewka nach 50 Euro.
Das war Martin Semmel.
Ach so, scheiße.
Du darfst die beiden nicht verwechseln. Aber Augenblick,
sehen sich auch so ähnlich. Augenblick,
ich muss aber sagen, zu Fußball ist unser Leben. Ja, Sport, gut. Geht's da nicht mehr um Saufen? Also, natürlich ist für andere Leute auch ein Sport, aber ich sehe da halt auch nicht so diesen klassischen Sportfilm, der mich packt als begeisterten Sportfan.
Ich habe ihn leider noch nie gesehen, deswegen kann ich gar nicht so hart drauf eingreifen.
Wie ein chinesischer Ping-Pong-Meister.
Aber das, was du alles erzählt hast, meine Güte.
Naja, also. Es ist ja die Leidenschaft, die du für den Verein hast, für den Sport. Und Schalke ist halt für die Leute in der Region.
Da gibt es einen guten...
Komplett Religion und von daher, ja. Das ist schon sehr viel mit dem Sport verbunden. Die Leute leben dafür, die haben ja nichts anderes in Gelsenkirchen.
Ja, das
die
stimmt.
Höchste Arbeitslosigkeit und sie leben dafür. Die geben ihr letztes Hemd dafür, eine Karte für Schalke zu bekommen. Und da sehe ich das schon doch.
Shoutout aus Berlin an alle Gelsenkirchener, ihr habt nichts.
Ja. Liebe Grüße. Aber es ändert nichts daran, dass dieser Film, glaube ich, tatsächlich nur eine absolute Minderheit anspricht bei den Zuschauern. Und von denen sind wahrscheinlich auch einige dann angewidert vor dem, was sie da sehen. Und von daher glaube ich, dass als bester Sport für Fußball ist unser Leben zu verkaufen, schon ein bisschen vermessen ist. So mutig ich diese Wahl auch finde.
Mutig.
Aber halt, stopp, wenn ich gerade dabei bin, auszuteilen. The Wrestler ist echt keine schlechte Wahl. Ich habe auch überlegt, ob ich den nehme. Habe mich aber dagegen entschieden, wegen einem Punkt, den Adam auch schon selbst gebracht hat.
Also gilt es nicht, was du jetzt sagst.
Thema Sport. Du hast es selber so ein bisschen angedeutet. Inwiefern ist Wrestling Sport? Es ist Entertainment, da sind wir uns einig. Auch Entertainment, für das man sehr gut trainiert sein muss und gewisse Abläufe können muss, sonst verletzt man sich miserabel. Dennoch sehe ich in The Wrestler mehr ein sehr emotionales Charakterdrama als einen klassischen Sportfilm, in dem es tatsächlich um Sport geht. Es geht um Show. Es geht um die Schattenseiten dieser Show und dieser Welt, in der man teil sein möchte, aber für die man so viel opfern muss. Ist ein fantastisch guter Film, aber ich glaube, er qualifiziert sich nicht so sehr für die Definition Sportfilm, die wir hier bedienen sollten.
Da muss ich mal die Wrestling-Innung an sich in Schutz nehmen, denn
Heißt die wirklich Wrestling-Innung?
Ja, die Wrestling-Gewerkschaft. Denn wenn du wirklich professioneller Wrestler bist, dann bist du 300 Tage on the road, dann verbringst du nichts anderes, verbringst du kaum mit was anderem Zeit als mit Reisen, mit Trainieren, dich in Form bringen, mit Absprachen, was natürlich, das ist ein bisschen eine Show, aber die müssen trotzdem fit sein, die Wrestler. Bisschen. Und es tut ja auch wirklich weh. Also ich meine, du kannst niemandem sagen, wenn jemand einen Piledriver kassiert und der falsch landet, dass das der das dann körperlich nicht fühlt. Also das ist auf jeden Fall gegeben. Und nur weil da eine Unterhaltungskomponente dabei ist, heißt ja nicht, dass es nicht Sport ist. Ich meine, bei Football hast du auch eine Halbzeitshow, bei Basketball hast du genauso eine Halbzeitshow, Cheerleader und alles. Da gibt es immer auch Entertainment-Aspekte. Also ich würde gar nicht mal sagen, dass so klassischer Sport nicht unbedingt auch Entertainment ist, um das mal so ein bisschen auf diese Art und Weise zu entkräften. Darüber hinaus kommt, Creed ist ein guter Film. Was ist denn los? War auch eine meiner Wahlen. Aber mir würde es tatsächlich schwerfallen, jetzt wo ich den ganz frisch gesehen habe, mich zu entscheiden. Die sind zwar grundsätzlich verschiedene Filme, aber beide auf ihre Art und Weise haben sie Qualitäten, die mich dazu führen, dass beide exzellente Sportfilme sind.
Womit du jetzt nicht Creed angreifst.
Mickey Rourke ist noch ein bisschen besser als Michael B. Jordan. Nur eine Schippe geringer als, nur eine Schippe höher als Sylvester Stallone, der auch sehr gut ist. Aber Mickey Rourke ist immer noch ein bisschen besser.
Ja, dann sag ich jetzt, dass Michael B. Jordan eine Schippe besser ist als...
Ja, also die Schippenwertung wird nicht...
ich würde noch ins Feld führen für Creed, dass das ein Film ist, ich habe es ja auch erwähnt, Argumentation, der in Gedanken bleiben wird, nicht nur aufgrund des Soundtracks, sondern auch aufgrund dieser wahnsinnigen Geschichte und dieser wahnsinnigen Leistung der Schauspieler. Und ich glaube, dass... Und
wegen des Songs Grip, der da drin vorkommt.
Grip, dass The Wrestler von seinem Einfluss, ein fantastischer Film wirklich, nicht diesen Einfluss haben wird, wie ein Creed, wo der halt, wie ich bereits erwähnt hatte, wieder eine neue Welle lostreten wird an diesen Dramen, an diesen Sportdramen, die unter die Haut gehen, die einzigartig gefilmt sind und die uns einfach nicht mehr loslassen.
Ja, interessante Anmerkung. Nenne mir einen anderen emotional ergreifenden Wrestling-Film, da gibt es keinen, aber ich kann dir irgendwie ungefähr 10 andere Boxer-Drama nennen, die entweder eine ähnliche Qualität haben oder ein bisschen geringer sind als Creed, und dazu gehören auch die Rocky-Filme natürlich, ja. Aber es hat ein Alleinstellungsmerkmal, was durch die unglaubliche Performance von Mickey Rourke dann auch nochmal irgendwie on the top gebracht wird, in meiner Meinung nach.
Aber wenn ich Creed gucke und die Wahl hätte, Creed oder Rocky, ich würde mir doch immer wieder Rocky R angucken, weil das ist doch schon der bessere Film.
Ich glaube es fast nicht.
Ich glaube es auch nicht so.
Ich glaube, Rocky ist tatsächlich pure Nostalgie bei vielen Leuten, die dann ein ganz komisches Bild haben von dem Film, der sicherlich gut ist und in den 80er Jahren wahnsinnig gefeiert wurde. Aber wenn du die jetzt nebeneinander stellst, glaube ich, dass Creed mit den Techniken, die Kugler anwendet, oder mit der Art des Filmens, dass der wesentlich mehr Eindruck hinterlassen würde als Rocky. Wenn du Leuten den Film zeigst, die noch nie einen davon gesehen haben.
Aber das stimmt vielleicht, aber ich fand von den ganzen Ringen, also den Aufnahmen im Boxring, bei den ganzen Kämpfen, da fand ich zum Beispiel bei Southpaw, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
Ja.
Da fand ich die kompletten Aufnahmen von Foucault, hat er den gemacht?
Antoine Foucault.
Und, genau, da fand ich die Aufnahmen einfach viel, viel besser. Und wenn es um den sportlichen Aspekt geht, dann ist da die komplett, alles was ums Boxen geht, finde ich bei Southpaw viel besser. Das Drama vielleicht bei Creed, aber alles was so mit dem Boxkampf zu tun hat.
Das Problem ist, dass Southpaw mir nicht so gut gefallen hat. Ich habe den auch, haben wir nicht sogar im
Kino zusammen gesehen.
Ja, aber das Ding ist halt, selbst wenn die Boxkämpfe da deiner Meinung nach besser sind, die Geschichte des Boxers in Southpaw ist wahnsinnig klischeehaft und auch nicht wirklich gut ausgearbeitet, dass du halt ein bisschen mal über den Tellerrand drüber schaust und siehst, welchen Weg dieser Boxer geht. Bei Creed, bei dem Hauptcharakter, siehst du wirklich diesen Leidensweg, diese Hybris, die den Charakter auszeichnet, mit der Vorstellung, er ist der Beste, aber er muss erst lernen, was es wirklich bedeutet, ein guter Kämpfer, ein guter Boxer, ein guter Sportler zu sein. Jemand, der seine Ziele mit voller Überzeugung verfolgt. Und diesen Weg zeichnet halt Creed wie kaum ein anderer Sportfilm, an den ich mich persönlich erinnern kann.
Ich würde die Runde da schon beenden, weil es für mich eigentlich klar steht. Erstmal, ich habe leider auf Over the Top noch gewartet, der nicht genannt wurde. Oder auf Kleine Giganten mit Rick Moranis.
Wir hatten vorhin noch Air Bud.
Ja, Air Bud. An den habe ich immer gedacht bei dir.
Stell dir mal vor, Air Bud, Fußball ist unser Leben. Und Over the Top. Oh Gott. Aber ich finde eure Wahlen auch sehr gut.
Und hätte Real, was Space hättest Jam. Du gemacht,
verdammt, wenn ich, warum habe ich nicht Space
Jam? Was hättest du gemacht, wenn ich Real Steel genommen hätte?
Ja, das werden wir nie erfahren. Vielleicht spielen wir die Frage ja noch ein zweites Mal. Ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass Luise die Frage gestellt hat und das
sehr gut.
Vor allem getan hat, um diese Antwort hier zu droppen.
Ich wollte nur Fußball so unterlegen, wenn ich es in den Raum werfe.
Und ich muss auch sagen,
gekauft, Luise.
Der ist auch wirklich stark, der Film. Also ich stimme dir da voll und ganz zu. Uwe Ochsenknechts beste Leistung, noch besser als in dem Bushido-Film, wo er auch mitgespielt hat.
Aber wie ist er im Vergleich zu Wilde Kerle 1 bis 16?
Und im Vergleich zum Musical Haarspray, wo er die eine Rolle gespielt hat, die Travolta gespielt hat in dem Film von dieser Frau.
Das sind Fragen, die ich dir leider nicht beantworten kann. Aber was ich beantworten kann, ist eine kleine Frage aus der Fact-Checker-Richtung. Ja, Mickey Rourke hat einen Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen, wenn ich das hier richtig lese. Er hat sehr, sehr viele Preise bekommen. Ich glaube so 10, 15 an der Zahl. Und da auch ein Academy Award als bester Hauptdarsteller 2009. Somit hatte Adam recht. Aber wir kommen zurück zur Frage nach dem besten Sportfilm. Ja, und so gern ich Fußball unser Leben...
Wir alle.
Den Punkt irgendwie... Du hättest ihn besser verkaufen können. Du hättest dich von den beiden
noch besser
nicht so einlullen lassen sollen. Ganz ehrlich. Hier, shame on you. Deshalb waren wir natürlich bei Creed und The Wrestler.
Creedler.
Und da ist leider dieser eine Punkt nicht von dem Wrestler wegzukriegen.
Jetzt kommen wir nicht mit dem Fake-Gedanken.
Doch. Es ist einfach, es ist mehr Entertainment. Und Felix hat es gesagt, du hast es in deiner Eröffnungsrede selbst.
Ja, weil ich es entkräften wollte, weil es Bullshit ist. Na und? Also ich meine,
Gut, aber
ich füge mich dem Jury-Urteil.
Wäre dann ein Film, ich habe mich jetzt, da hast du gesagt, es gibt Training, es gibt Absprachen, es gibt Schmerz. Wie fit ist ein Schauspieler, ist ein Stuntman, sind das Sportler dann? Also das war für mich so ein Punkt, wo ich sagen würde, das wäre für mich, wenn es jetzt ein Film zum Beispiel über einen Stuntman wäre, auch kein klassischer, also ist mal nur als Vergleich, das wurde jetzt nicht gesagt, aber das fand ich, hat nicht diesen, was Felix nämlich bei Creed betont hat, auch diesen Wettkampf und so weiter, das gab's da halt so nicht und das ist für mich ein essentielles Element des Sports und des Sportfilms auch und deshalb geht für mich die Runde an Creed.
Vielen Dank.
Und nicht nur an Creed, sondern natürlich dann auch an Felix. Der damit mal wieder in den Finalrunden
schon mal ist. Ich muss ganz kurz noch klarstellen, dass ich auch dem Wrestling-Sport eigentlich, ich sag's jetzt tatsächlich selber, sehr verbunden bin.
Jetzt aber
ich natürlich, weil ich musste natürlich auch noch ein bisschen angreifen, weil ich habe ja auch Respekt vor diesen Menschen, die dafür viel trainieren, aber man kann nicht weglügen, dass da nicht mit Absprache, beziehungsweise dass sie nach einem Skript kämpfen. Ne? Und da ist halt der Wettkampfgedanke ein bisschen... hinterrangig.
Genau, und das, also ich finde den Film selber wahnsinnig gut.
Ich werde Brock Lesnar auf euch hetzen.
Wenn du den kriegst, du musst dir 12 Millionen zahlen. Ich möchte sehen.
Ja, aber damit ist Felix auf jeden Fall schon mal in der Finalrunde mal wieder dabei und kann sich auf jeden Fall mindestens schon mal 2 Punkte sichern diesmal. Und wir werden uns jetzt, du kannst dich jetzt ein bisschen zurücklehnen oder
auf keinen Fall.
Wie immer für den dritten Punkt kämpfen. Sollte das passieren, sollte Felix die nächste Runde gewinnen, dann würde eine Blitzfrage zwischen euch beiden entscheiden, wer sein Kontrahent sein wird. Und deshalb geht's jetzt in
der beste Runde Film 5. Über Schalke.
Und auch in Runde 5, das ist die erste Sendung, in der erstmal zwei Kandidaten geschafft haben, eine Frage einzuschicken. Und das ist die, wo ihr gerade dachtet, dass sie drankommt. Ja, diese wurde von einem gewissen A. Arndt mal wieder eingeschickt.
Nehmen wir ihn Adam
ab. Ich glaube, der hat bis jetzt immer eine Frage eingeschickt.
Ja.
Und die lautet, welcher bekannte Stoff, also Filmstoff, egal welcher Art, sollte bitte nie wieder verfilmt werden? Und weil er sie gestellt hat, darf auch anfangen. Adam, leg los.
Ich schon wieder, oder was? Sorry, dass ich sowieso
Zicke reagiere. Das ist der schlechteste Running Gag aller Zeiten,
okay, ganz ehrlich. Ja. Und zwar, es gibt viele Stoffe, die nicht wieder verfilmt werden sollten, weil sie einfach ausgelutscht sind. Bei diesem Stoff habe ich mir mal die Enzyklopädie Wikipedia angeschaut und den Namen eingegeben und bin dabei auf über 80 Resultate gestoßen. Und es geht um Dracula. Denn diese Figur ist einfach nur ausgelutscht. Sie nagt am Hals der Kinozuschauer.
Ich merk schon.
Und saugt das Blut ab aus den Kinokassen. Ich habe
auch keinen Haken bekommen bei Cook. Also das darfst du ihm jetzt nicht gut schreiben.
Was ich damit sagen möchte, ist gar nicht, dass das Vampir-Genre gehen soll, denn da gibt es wirklich Perlen, also so Let the Right One In oder Blade, Daybreakers, Lost Boys, Near Dark, wer den mal gesehen hat, What We Do in the Shadows, Only Lovers Left Alive oder auch Buffy meinetwegen, da gab es ja auch mal einen Film von Joss Whedon, bevor es die Serie gab. Und meinetwegen auch Twilight, Twilight darf auch bleiben, aber Dracula, Graf Dracula, diese alte Bram Stoker Adaption, die jetzt auch schon 1000 Mal verfilmt wurde, also beziehungsweise über 80 Mal, wie ich gesagt habe, auch mit Leslie Nielsen als komödiantische Variante oder dem klassischen Bram Stoker von 1992, glaube ich, der kann bitte mal endlich ausdienen und zu Staub erstarren.
Luise, leg los.
Ich habe mich für Batman entschieden. Wir haben die Origin-Story jetzt so oft gesehen, dass wir dafür keinen neuen Solo-Film brauchen. Ich finde, Chris Nolan hat den Schlusspunkt vielleicht nicht perfekt gesetzt, vielleicht auch nicht sehr gut, aber er hat ihn immerhin für die Reihe gesetzt und ist so beendet, dass halt auch für den letzten die Batman-Geschichte auserzählt ist. Und ganz ehrlich, wir hatten einen Lego-Batman-Film, der vielleicht der beste,
ziemlich awesome war.
Der vielleicht beste Batman-Film von allen war. Danke, und was Luise. Will man denn jetzt noch mehr? Was will man denn jetzt noch mehr erzählen? Niemand will mehr sehen, wie Bruce seine Eltern verliert. Und wenn ich jetzt schon an das Theater denke, zu dem Batman-Film, der jetzt schon wieder The Batman entstehen soll, mit Ben Affleck oder halt auch nicht entstehen soll und den ganzen Morgs aus Batman wie Superman, kann es einfach nur sein, dass es sollte kein Batman-Film mehr sein, weil die Leute können sich einfach auch die anderen Filme angucken und haben damit eine gute Auswahl aus verschiedenen, von verschiedenen Regisseuren, von verschiedenen Batman-Filmen. Wenn es sehr klamaukig sein wird, dann meinetwegen auch den mit George Clooney. Aber ansonsten die Nolan-Filme und gut ist. Und ich denke halt auch, man sollte den Raum, den man dafür verschwendet, lieber anderen DC-Helden geben und nicht zum x-ten Mal halt Batman erzählen. Und wem das auch nicht reicht, der guckt halt Gotham.
Was? Warum?
Soll aber auch nicht tun, bitte. Finger weg vom Gotham.
Felix!
Ja, ist mir auch nicht so einfach gefallen, muss ich zugeben. Jetzt, ist es bei mir ein sehr persönliches Thema. Ein Stoff, der mir schon als kleiner Junge sehr am Herzen lag und auch ein Stoff gewesen ist, ein literarischer Stoff, den ich, glaube ich, ist eine der ersten Bücher oder ersten Geschichten, die ich wirklich selbst gelesen habe. Und zwar geht es um Robin Hood. Ich liebe tatsächlich den Gesetzlosen und seine Merry Band of Brothers aus dem Sherwood Forest, der gegen die bösen Engländer ankämpft, um halt den Armen und den Unterdrückten ein Leben zu schenken, beziehungsweise ihnen Reichtümer zu übergeben. Ich fand ihn immer komplett faszinierend, diese Figur, und ich hatte immer Spaß, mich in diese Abenteuer mit reinzuversetzen. Es gibt jetzt wirklich tausende Filme von Robin Hood. Also es gibt einen klassischen Film mit Errol Flynn von 1938 oder so. Dann gibt's natürlich das Ding mit Kevin Costner, König der Diebe. Es gibt einen Disney-Robin Hood. Es gibt Serien. Es gibt einen mit Russell Crowe, der jetzt nicht besonders gut war. Und es ist natürlich auch wieder einer in der Produktion, der auch ganz gut besetzt ist, zumindest auf dem Papier. Aber ich sage ganz ehrlich, lasst den Mann in den grünen Strumpfhosen. Übrigens, Man in Tights, der Mel Brooks Robin Hood Film, ist einer meiner
Lieblings... Leid mir euer Ohr!
Ja, wirklich, einer meiner Lieblings-Robin Hood Filme, muss ich ehrlich zugeben. Aber es reicht wirklich, den Mann in den grünen Strumpfhosen weiter zu strapazieren und ihn auf die Leinwand zu bringen. Das sollte man einfach mal ruhen lassen, weil ich habe das Gefühl, diese Figur, der wird einfach nur noch irgendwas Dunkles gegeben und es muss ein bisschen gritty aussehen, ein bisschen 0815 mittelaltermäßig, und dann haben wir unseren Robin Hood. Aber das ist nicht Robin Hood. Robin Hood ist ein ehrbarer Charakter, der auch ein bisschen spaßig unterwegs ist, und es sind immer einfache Abenteuergeschichten gewesen, die die Fantasie angeregt haben, und deswegen würde ich mir wünschen, wenn Hollywood da mal die Finger von lässt.
Dann bitteschön.
Also ich finde ja schon, dass Dracula eine sehr mystische Figur ist,
ja,
die auf jeden Fall nochmal einen Film verdient hat mit einem Regisseur, der sich dem Thema halt auch wirklich richtig annimmt. Aber und
Dracula
daraus
Untold war doch schon so geil. Schon
nee, Dracula Untold, da war das Problem, bei Dracula Untold war, dass halt wirklich der Ansatz nicht gestimmt hat. Da sollte halt wieder ein düsteres Action-Ding draus werden. Und wenn man sich halt wirklich an dem Ur-Dracula orientieren würde, dann könnte man das wesentlich suspense-lastiger gestalten. Und so einen Film fände ich tatsächlich nicht so uninteressant. Da wäre dann so ein Vampirfilm vielleicht in der Mache, wie du sie genannt hast, wie Only Lovers Left Alive oder Let the Right One In. Einfach mal wieder an Dracula, der eben nicht auf große Schauwerte setzt, sondern auf Intimität und auf das einfache Mysterium Dracula.
Aber warum musst du ständig die gleiche Figur neu verfilmen? Kannst du nicht mal ein bisschen innovieren? Kannst du dir nicht mal was Neues ausdenken? Das machen die ja auch im Vampir-Genre, aber es alle 5 Jahre gefühlt kommt ein neuer Dracula-Film raus. Jetzt wird Dracula auch noch im Cinematic Universe verwurschtelt, da bei Universal oder Warner Brothers. Und es funktioniert einfach nicht. Die Zuschauer kommen ja auch gar nicht mehr ins Kino und wollen das nicht sehen. Und dann ist der Plan schon wieder zum Scheitern verurteilt. Deswegen gerne irgendwie was anderes, aber nicht den normalen Dracula. Zu Luise, Batman abschaffen, okay, warum? Frage ich mich da, weil du reduzierst es so ein bisschen auf die Origin-Story und Batman ist so ein faszinierender Charakter, der so viele Inkarnationen hat, wo du wirklich nur mit anderen Gegnern, mit einem anderen Ansatz, du kannst ihn, wie du auch schon gesagt hast, lustig gestalten, du kannst ihn campy gestalten, du kannst ihn bitter ernst gestalten, du kannst ein Kammerspiel draus machen, wenn du mal nach Arkham Asylum gehen würdest und das richtig aufziehen würdest mit einem Regisseur wie Darren Aronofsky oder wenn du David Fincher mal seine Vision umsetzen lässt. Da hast du die allerbeste Schurkengalerie, die zur Verfügung steht und du müsstest dieses Potenzial einfach nur mal anpacken und umsetzen und nicht immer nur, da stimme ich dir zu, nicht immer nur die Elterngeschichte oder die Origin-Story erzählen. Und dazu kommt auch noch, dass Batman eine Cash-Cow ist und wahrscheinlich Warner Brothers sich niemals irgendwie darauf einlassen würde, dass man die Figur nicht alle 10 Jahre nochmal aus den Archiven herausholt und dann versucht eben diesen neuen Ansatz zu finden, auch wenn es vielleicht jetzt gerade in unserer aktuellen Phase nicht so ganz bei uns ankommt und ein bisschen besser sein könnte. Aber Christian Bale hat ja schon gezeigt, was in der Figur steckt und genauso wie die Lego-Macher, die gezeigt haben, dass das einer der amüsantesten Filme des Jahres sein kann.
Aber ich glaube halt auch einfach, dass wenn du Batman in so ein fertiges Szenario schickst nach Asylum, dann würden die Leute das auch einfach nicht verstehen, weil sie würden dann nicht stehen, warte mal, war der letzte Ben Affleck, der war doch eigentlich Batman und jetzt haben wir jetzt vielleicht eine andere Figur und auf einmal ist er schon in einem festen Szenario mit festen Charakteren und irgendwelchen Gegnern, ich glaube, die Leute würden es einfach nicht verstehen. Du bräuchtest immer wieder diesen Origin-Film. Da, auch wenn das dann vielleicht im Origin-Film anderer Gegner ist, aber
ich das da lohnt sich einfach recht geben. Nicht. Ich finde auch, glaub, dass das Batman-Franchise einfach ausgenudelt ist und seit vielen Jahren am Leben gehalten wird, beziehungsweise immer wieder neu aufgelegt wird und es ganz tolle Pläne gibt, die dann aber immer dann irgendwie nach ein paar Filmen schon wieder beendet sind, beziehungsweise gar nicht erst starten. Und so treten wir auf der Stelle bei einer Figur und wir sehen halt immer nur das eine. Und du magst recht haben, dass wir im Hintergrund aufgrund der Comicvorlage natürlich eine Figur haben, die weit mehr als nur die tragische Vorgeschichte ist. Aber es kommt nicht dazu auf der Kinoleinwand und dann kann man es gleich sein lassen, würde ich behaupten. Also da würde ich auch Luise recht geben. Ich muss auch kurz anmerken, dass ich kurz überlegt hatte, Spider-Man mit reinzunehmen. Das wäre sehr witzig gewesen, wenn Adam jetzt in beide Richtungen hätte schießen müssen, um seine beiden Figuren zu verteidigen. Aber gut.
Spider-Man vs. Batman soll bald, glaube ich, kommen.
Das Problem an Dracula ist auch, dass es ein Buch gibt, was immer wieder als Vorlage herhalten muss, während es tausende von Batman-Comics gibt. Genauso ist es, glaube ich, auch bei Robin Hood, obwohl ich bin mir da gar nicht sicher, ob es eine Buchreihe ist. Aber auf jeden Fall ist die Quellenanzahl also, ist begrenzt für beide eure Stoffe. Bei mir könnte man wirklich sehr, sehr viele Vorlagen benutzen oder sich selber neue Sachen ausdenken. Beziehungsweise bei Batman könnte man das machen, um das zu verteidigen.
Genau, bei dir, das sehe ich genauso.
Bei Robin Hood, da ist das Ganze vielleicht noch gar nicht ausgelutscht. Haben wir schon mal einen futuristischen Robin Hood gesehen?
Um Gottes Willen, warum willst du denn einen futuristischen Robin Hood sehen?
Weil es einfach mal was anderes ist, als immer wieder die gleiche Quelle aufzubereiten.
Es ist vollkommen okay, diesen Menschen einfach nicht weiter
und auch in deine verhorsten. Richtung schieße ich, dass der Disney Robin Hood mit zu den Besten gehört und die komödiantische Aufarbeitung von Helden in Strumpfhosen möchte ich, glaube ich, auch nicht missen. Gut, man könnte jetzt sagen, okay, diese Russell Crowe-Sache war jetzt vielleicht nicht nötig, aber gib ihm doch mal eine Chance.
Nein. Ist Hawkeye nicht der futuristische Robin Hood?
Nicht ganz, ne? Könnte man auch sagen, dass Green Arrow der Weg. Vielleicht sollte man Green Arrow und Batman-Team abmachen. Und schon hätte man wieder einen Grund, warum man einen neuen Batman-Film machen sollte.
Also ich sehe auf jeden Fall Potenzial bei Dracula Untold, dass man die, Untold sage ich schon, bei dem normalen Dracula-Stoff von Bram Stoker?
Ja.
Ne? Diese Geschichte halt doch anders aufzulegen als das, was wir kennen. Scheiß auf dieses komische Monster-Universum, was da von diesem Filmstudio etabliert werden will. Einfach zurück zu den Wurzeln, weil das haben wir seit Ewigkeit nicht mehr gehabt. Es gibt.
Aber wir hatten schon, das ist der Punkt.
Aber das Problem ist ja, dass die Leute sich halt nicht dran erinnern, beziehungsweise, dass es schon wieder komplett raus ist aus dem System. Und warum nicht einfach nochmal Dracula Untold wiederbeleben, neues Blut reinpumpen?
Boah.
Du hast auch so welche Dinger gebracht, ja? Ganz ehrlich. Das
schießt Robin Hood ab mitten in die Zielscheibe.
Okay.
Es ist sehr schwierig. Ich musste euch noch ein bisschen was hören. Ihr müsst mir noch ein bisschen mehr verkaufen, warum die anderen beiden wirklich, warum die anderen besser sind als eure. Also warum euer wirklich die allergrößte Grütze ist. Ich habe zum Beispiel nicht so viel gegen Robin Hood gehört. Ich will jetzt nicht Felix in die Ecke drängen, aber nur mal so.
Was ich kurz anmerken will, bevor ihr vielleicht irgendwas austeilen wollt. Es ist natürlich auch so eine Sache, ich habe es ja auch schon bei mir erwähnt, sehr persönlich. Eventuell habt ihr gar nicht so eine persönliche Verbindung zu Robin Hood wie ich.
Mein Vater ist Dracula.
Deswegen ist es euch komplett egal, was mit dieser Reihe, mit diesem Stoff passiert. Vielleicht ist es deswegen für euch auch ein bisschen schwierig, dagegen zu schießen.
Ich finde Robin Hood unfassbar langweilig.
Siehst du?
Ich finde Batman unfassbar spannend und deswegen bin ich klar dafür, dass diese Reihe auf jeden Fall weitergeht.
Naja gut, dann muss ich jetzt abklickeln. Gut, das war sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Ihr habt, glaube ich, alle wirklich, ich glaube, keiner würde sagen, das ist eine Wahl, die man nicht nachvollziehen kann. Nee, ja, ihr habt alle gut dargestellt,
kann nicht
warum diese Filme...
Kann ich komplett nachvollziehen, tatsächlich. Habe ich nicht dran gedacht.
Oder? Komplett überrepräsentiert sind. Ich finde es wirklich, wirklich schwierig. Ja, Adam hat gut gestartet mit seinen über 80 Filmen von Dracula, dass das, er hat gesagt, dass das auch keinen mehr an die Kinokasse zieht, von der Perspektive. Das hat er dann zum Beispiel gegen Batman ausgespielt, dass selbst der schlechteste Batman immer noch Leute an die Kinokasse zieht und deshalb nicht produziert werden würde, was natürlich nicht die Frage ist, also nicht die Frage direkt war, aber trotzdem ein gar nicht so schlechtes Argument. Luisa hat hingegen bei Batman aufgezeigt, dass es ein, sagen wir mal, Reinkarnationschaos gibt, dass man nicht mehr durchblickt, welcher ist jetzt...
Scheiße, den Punkt wollte ich nochmal.
Welcher, vor allem während wir gerade eine Animations- und eine Realfilmreihe haben, die sogar parallel irgendwie jetzt gerade laufen, die man natürlich nicht verwechseln würde, aber trotzdem, die Überrepräsentation fand ich bei Batman schon fast am stärksten, vor allem jetzt gerade zur aktuellen Zeit, vielleicht nicht auf die lange Sicht sozusagen. Ihr habt Felix nicht so richtig in die Bredouille gebracht. Warum
auch immer. Robin Hood ist halt auch scheiße.
Who cares?
Vielleicht ja, weil es euch so egal war.
Das war die perfekte Strategie. Ein literarischer Stoff, den kein Mensch interessiert, wo eh keiner danach schreibt.
Und das war sehr schwierig. Also so.
Ich bin für eine Blitzrunde
aber
zwischen den beiden.
Aber ich glaube...
Aber hat er wirklich... Ich meine, ich habe ja Batman mehr fertig gemacht, als dass er geile Argumente gebracht hat.
Das stimmt. Ich glaube, worauf es für mich jetzt hinausläuft, ist, dass Adam in seinem Eröffnungsplädoyer erwähnt hat, dass man vor allem die Figur Dracula ausmerzen soll, dass diese Vampirgeschichten wesentlich mehr anbieten als diese Figur Dracula. Dann habt ihr gesagt, naja, man könnte ja auch die Geschichten mit Dracula erzählen. Und Adam hat gesagt, nee, warum? Es gibt ja schon gute Geschichten. Und ich glaube, wenn ich mich auf ein Argument konzentrieren müsste, wäre es das. Und deshalb geht die Runde für mich an Ada.
Oh mein Gott.
Und damit haben wir wieder die beiden.
Jetzt kommt der Stress.
Finalkandidaten, die auch beim letzten Mal dabei, das letzte Mal, als ihr beide da wart, dabei waren Felix, die beiden Serienjunkies Felix und Adam dürfen
alles
sich
alles dafür getan, dass du den Punkt kriegst.
Es tut mir sehr leid, Luise. Du gehst mit einem Punkt, steigst du in die Tabelle ein. Und ich würde mich aber trotzdem sehr freuen, wenn du mir als Co-Jurorin ein bisschen zur Seite stehen wirst, weil bei den beiden brauche ich das auf jeden Fall.
Gute Wortspiele, da gibt es übrigens extra Punkte, habe ich hier mitbekommen.
Wer hatte mehr gegen Fußball als unser Leben gesagt?
Ich, sorry.
Und hat ihn nie mal gesehen.
Also.
Hast du den gesehen?
Ja, natürlich. Der lief doch tausendmal bei RTL.
Ich habe ihn sogar zwei, drei Mal gesehen.
Alle Fanlager
man diesen Film?
Na, du hast ihn nie gesehen, deshalb kannst du es nicht.
Ja, ich bin eher FC Venus, müsst ihr wissen.
Ach so, okay. Ich gebe dir gerne mal die DVD. Beste.
Während wir euch jetzt noch ein bisschen streiten, warum man Fußball unser Leben gucken sollte oder nicht gucken sollte, dürfen
FC
sich Adam...
Venus habe ich echt öfter mal gesehen. Sorry, dass ich dir nochmal ins Wort...
Ja, wirklich sorry. So. Nein,
wow.
Ich würde Spaß. Aber deshalb dürfen sich Felix und Adam schon ihre Synapsen ein bisschen aufwärmen, denn sie müssen sich jetzt... bereit machen für die
Blitzfragerunde.
Genau, wir steigen in die Blitzfragerunden ein. Und noch einmal zum Verständnis für alle neuen Zuhörer oder diejenigen, die die Regeln vergessen haben. In den Blitzfragerunden werden wieder Fragen gestellt, die meine Kandidaten diesmal nicht vorbereiten konnten. Und hinzu kommt noch ein kleiner Faktor, und zwar Zeitdruck. Denn ihr habt für jede Frage, die ich stelle, nur 2 Runden Zeit zu argumentieren. Die erste Runde hat 20 Sekunden und die zweite Runde hat 10 Sekunden. Es fängt derjenige von euch an, der als erstes eine Antwort auf die Frage nennt. Und ihr habt aber so viel Zeit, wie ihr wollt, um euer Argument auszuformulieren. Erst wenn ihr anfangt zu sprechen, wird die Zeit gezählt. So viel zu den Regeln. Die erste Frage ist... Spitzt eure Ohren. Welcher war der bessere Trailer? Star Wars 8 oder Thor Ragnarok?
Thor.
Felix hat Thor. Und Adam hat Star Wars 8. So, dann darf Felix anfangen, wenn er anfangen möchte.
Ganz kurz, ja.
Welchen hättest du genommen, Luise?
Thor.
Na klar, wegen Fußball, ne?
Okay.
Noch ein Tor!
Ich würde. So. Der Tor-3-Trailer kam wie aus dem Nichts. Es war bunt, frisch, anders. Er hat uns eine verrückte Welt gezeigt mit Thor und Hulk und hat uns schon einen kleinen Vorgeschmack auf die Vision von Taika Waititi gegeben, ein fantastischer Regisseur, der so viel Witz und Humor zu diesem Cinematic Universe bringt, den es so bitter nötig hat und auf das ich mich so wahnsinnig freue, weil Thor sieht so einzigartig und verrückt aus.
Adam?
Ja, ich bin noch da.
Adam? Luise, kannst du mal kurz überlegen. Den Puls von Adam nehmen?
Wenn immer ein neuer Star Wars Trailer kommt, dann gibt es im Vorfeld Antizipation. Wir hatten den ersten Star Wars 7 Trailer schon sehr viel früher und jetzt hat man wirklich bis zur Star Wars Celebration gewartet, um ihn zu präsentieren. Und man muss ja immer dazu sagen, dass Star Wars fast schon sowas wie eine Religion ist und deswegen wurde dieser Trailer heiß erwartet und dann auch gefeiert von den Fans frenetisch um die ganze weite Welt hinaus. Und er hat...
Und Felix, du hast nochmal 10 Sekunden.
Der Trailer zu Star Wars 8 hat einfach nur bekannte Bilder recycelt und genau das gleiche gemacht wie Episode 7, der Trailer dazu. Die Auswirkungen und die Erschütterung der Macht waren nicht wirklich spürbar und es war nicht so ein Riesenhype wie bei Episode 7.
Und Adam?
Es ist ja eigentlich ein Teaser-Trailer und deswegen macht er genau das Richtige. Er teast. Er nennt noch gar nicht so viel. Er zitiert lieber eher aus der reichhaltigen Star-Wars-Geschichte. Und deswegen macht er einen relativ guten Job. Bei Thor Ragnarok sehen wir jetzt schon wieder den großen Money-Shot.
War sogar eine Sekunde früher. Ich habe die Klingel nicht richtig berührt. Für mich ist es relativ klar. Ich frage mal kurz Richtung Luise.
Ich bin immer noch bei Thor.
Es geht auf die Argumente.
Nicht, weil ich gegen Schalke geschossen habe.
Ich auch, aber ich kann es auch begründen. Nein. Adam hat sich in 2 Runden auf Star Wars bezogen. Er hat kein Gegenargument. Erst in der letzten Sekunde wollte er ansetzen, aber es hat nicht mehr richtig gereicht. Felix hatte den frischen Wind, die Einzigartigkeit und Star Wars, vor allem wegen dieser Ähnlichkeit zum ersten, also zum Star Wars 7 Trailer, relativ weggebuttert. Und damit muss ich gucken, wo die Perle hingeht und sie geht zu Felix.
Perlchen geht zu mir.
Damit steht es 3 Punkte für Felix, 2 Punkte für Adam und 1 Punkt für Luise. Yeah. nicht vergessen. So. Wir kommen zur zweiten Blitzfrage und zwar läuft gerade in den Kinos ein Film über eine gewisse, sagen wir mal, Cyborg-Figur, die mit einer gewissen Darstellerin besetzt wurde. Und deshalb frage ich, welche ist die beste Rolle von Scarlett Johansson?
Hör.
Felix sagt Hör.
Ach so, Ghost in the Shell meinst du? Ja.
Die Frage
Ghost ist in the Shell.
Lost in Translation.
Lost in Translation. Und wieder darf der flinke Felix oder auch Kid Flix, wie man ihn manchmal nennt, ich zumindest, anfangen, wenn er anfangen möchte.
Ich glaube, viele Menschen machen den Fehler, Scarlett Johansson auf ihre Äußerlichkeiten zu reduzieren und Hör zeigt, dass sie halt wesentlich mehr als nur das ist. Sie hat eine fantastische Stimme und sie hat so viel Feingefühl, so viel Emotion, die sie übertragen muss, nur mit ihrer Stimme, nicht mit mit ihrem Körper, für was sie wirklich oft zu Unrecht reduziert wird und deswegen glaube ich, dass Hör einfach fantastischer Film mit ihr ist.
Adam?
Ich hasse es, dieses lame Argument zu benutzen, dass sie nur nicht auf ihre Äußerlichkeiten reduziert wird, aber hier ist es genauso wenig. Hier sind es nur ihre schauspielerischen Fähigkeiten, die zählen und im Zusammenspiel mit Bill Murray ist sie einfach nur Zucker. Wir sehen einen Film, der zeigt, wie 2 Menschen verloren in einer Großstadt sind und in einer komplett anderen Kultur und deswegen, wie sie sich dort gibt, ist einfach nur fantastisch mit anzuschauen.
Okay. Und Felix, nochmal 10 Sekunden.
Ich glaube, die Leistung, die Scarlett Johansson in Hör bringen musste, ist wesentlich größer als die in Lost in Translation, weil sie eben nicht körperlich anwesend war, sondern nur auf ein besonderes Merkmal zurückgreifen musste, und zwar ihre einzigartige Stimme.
Und Adam?
In Hör ist Scarlett Johansson relativ austauschbar, weil eigentlich jeder mit einer attraktiven Stimme das auch hätte leisten können, was sie dort tut. Aber nur in Lost in Translation im Zusammenspiel mit diesem wunderbaren Cast und der Geschichte, die in Japan erzählt wird, geht das.
Okay, Luise, was würdest du sagen?
Ich bin da auch bei Adam mit der Stimme, weil jeder, der eine zauberhafte Stimme hat, also es ist halt kein wirkliches krasses Merkmal von ihr, es zeichnet sie halt nicht aus als Schauspielerin.
Und so gerade die Stimme gegangen.
Gerade diese Arbeit mit der Stimme, ja. Wenn da professionelle Leute sind. Ich weiß
nicht, für die Stimme ist bei Skaltern, aber ich konnte es leider nicht.
Ja, na klar, das stimmt. Und da
aber das ist schon ein gutes Argument.
Da hat Adam ein ziemlich starkes, gut, dass er es noch gezogen hat, weil sonst wäre es schwierig geworden.
Ich hoffe, dass es nicht mehr macht.
Und deshalb geht auch der Punkt für mich an Adam und es steht 3-3. Welchen hättest du übrigens genommen, Luise?
Ich wäre auch bei Lost in Translation gewesen.
Ja, ich finde ja noch die Woody Allen-Filme mit ihr sehr gut, sowohl Matchpoint als auch Vicky Cristina Barcelona. Naja, aber Lost in Translation ist schon sehr gut.
Gefällt mir da besser von den beiden.
Ja, oh, beide gut.
Oder als K. Und noch einen Stimmfilm.
Glaube mir.
Naja, gut. Wir haben noch eine Frage, die von einem Hörer eingeschickt wurde. Und zwar bezieht die sich auch auf unsere Episodennummer. Und die wurde sogar von einem alten Schulfreund von mir eingeschickt. Ein Gruß an Roman Petersen.
Hey Roman.
Hallo Roman. Und er hat gefragt, welcher war übrigens der schlechteste Bond?
Oh weh.
Quantum of Solace.
Oh, nein, Entschuldigung, der schlechteste Bond-Darsteller.
Ach so. George Lazenby?
Hast du niemals gesehen, oder?
Er muss ihn auch verteidigen.
Ja, eben. Ist gut. Ich wähle Daniel Craig.
Okay. Ah, ich muss zuerst dann auch, ne?
Adam.
Wie hieß der Bond-Film mit Lazenby?
Liebesgrüße aus Moskau.
So weit sind wir noch nicht. Adam, du fängst an, wenn du anfangen möchtest.
Glaube nicht.
Du hast 20 Sekunden Zeit. Ja? Wir sind alle sehr gespannt.
Der arme George Lazenby kann einem ja ziemlich leid tun, weil er nur in so wenigen Bonds mit dabei ist. Ich glaube, er ist in einem mit dabei. Timothy Dalton hat sogar zwei und deswegen ist er die ärmste Wurst im ganzen Bond-Bereich und seine Performance war jetzt auch nicht so geil. Niemand erinnert sich an George Lazenby. Armer George Lazenby.
Okay. Du hättest noch 7 Sekunden gehabt, aber Felix ist dran.
Jedes zweite Wort bei Adam war arm. Armer
Felix. Hat er nicht so viel Geld gekriegt
dafür. Na gut, aber es ist legitim.
Felix? Okay.
Zugegeben, Daniel Craig hatte ein schweres Erbe vor sich, aber ist meiner Meinung nach in der Summe nicht dem gerecht geworden. Wegen seiner kühlen Darstellung von James Bond. Der hat nicht die Leichtigkeit eines Roger Moore oder eines Sean Connerys und geht viel zu bierernst an diese zwar sehr elegante, aber nicht so stock im arschige Rolle ran, wie sie James Bond in seinen Filmen ist.
Okay. Und Adam, du darfst mit 10 Sekunden Felix ordentlich auf die Schnauze haben.
Für eine ganze Generation, nämlich unsere, ist Daniel Craig der James Bond. Wenn du 100 Menschen befragen würdest, wer ist James Bond, niemand würde George Lazenby sagen, sondern Sean Connery, Roger Moore, Daniel Craig, Timothy Dalton und vielleicht Pierce Brosnan, aber nicht seinen Namen.
Felix?
Warum wenn ich... Nee, das ist so doof. Ich... Armer George Lazenby. Also wir haben die Argumente von Adam gehört. Ich glaube, er weiß nicht mal, in welchen James-Bond-Film George Lazenby mitgespielt hat. Von daher kann ich diesen Argumenten auch von ihm kein Vertrauen schenken. Wie kann er das denn einschätzen?
Im Auftrag Ihrer Majestät.
Das war außerhalb seiner Zeit. Das zählt nicht. Luise, ich muss dich, glaube ich, erstmal fragen.
Ich fand das Argument halt, wenn man jetzt Leute befragen würde, gerade jetzt so die aktuelle Generation, wer ist James Bond, dann würden 90% absolut auf Daniel Craig tippen. Und von daher...
Kommt drauf an, welche Generation du befragst.
Ja, also das stimmt. Adam kannte jetzt den Film nicht, aber zumindest kannte er die Zahlen und konnte sagen, es war nur einer und keiner kennt...
Das wissen, glaube ich, alle hier.
Das habe ich ja vorhin schon gesagt.
Ist das im Auftrag Ihrer Majestät? Ich kann es dir nicht mal sagen.
Also hast du noch nicht gegoogelt.
Ich glaube tatsächlich, es könnte sein.
Aber ich fand auch das Argument, was du genannt hast, Luise, auch am stärksten. Und deshalb geht die Runde an Adam und George Lazenby.
Ich hätte auch George Lazenby genommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich bin nicht drauf gekommen.
Damit steht es 4 Punkte
für Adam. Ich wollte Pierce Brosnan nicht in die Pfanne hauen, weil ich mag den eigentlich sehr gerne. Als
Timothy Dalton findest du besser
als Pierce Brosnan? Okay. Nee, nicht besser, aber besser als Craig.
Achso.
Wäre auch witzig, wenn einer von denen jetzt irgendwie Zoe Dings genommen hätte.
Ich tue es selber.
Auch potenziell. damit steht es 4 Punkte für Adam, 3 Punkte für Felix und 1 Punkt für Luise.
Juhu!
Und sollte Adam diese Runde gewinnen, hat er das ganze Spiel gewonnen. Und für Felix heißt es jetzt anziehen.
Ja, das kommt auf die dummen Fragen an, die deine komischen Schulfreunde stellen.
Sorry, Roman.
Ja, tut mir leid, Roman.
Hat Jan noch eine Frage gestellt?
Nein.
Ist er nicht bald Gast hier, Thies?
Jan Thiesen, auch ein guter Freund von mir aus Kiel, wird in der übernächsten Folge Gast sein. Das ist richtig.
Adam. Grüße unbekannterweise.
Hallo, Jan.
Aber ich kenne ihn aus dem Fernsehen.
Ja, aber ich dazu, auch. Dazu mehr in der übernächsten Folge. Wir kommen zurück wieder mal zu einer, welche Frage nehme ich? Schwierig. Ich glaube, ich nehme jetzt eine Frage, die stelle ich jetzt so. Und, okay. Ich will die Spannung ein bisschen, brodelt schon. Also, welcher ist der beste Lichtstrahl in den Himmel am Ende eines Actionfilms?
Der beste?
Der beste.
Ich muss mich erstmal an so einen Film erinnern, weil die sind eigentlich alle immer ziemlich scheiße.
The Avengers.
Avengers von Adam.
Ist das in Frage?
Wenn du die Frage aufgibst, hat Adam gewonnen.
Aufgeben will ich das nicht, aber es ist gar nicht so einfach. Sorry, ich bin nicht am Mikrofon dran. Aber es ist beim Denken vielleicht doch gar nicht so wichtig. Muss es so richtiger Lichtstrahl sein, der vom Erdboden gen Himmel geht? Definieren wir das jetzt so?
Gib deine Antwort ab und ihr könnt das in euren kurzen Runden ausargumentieren.
Ja, das ist wohl. Okay, ich nehme. Oh Gott, ich glaube, vielleicht schenke ich das jetzt her, ist mir egal. Der Licht- oder Laserstrahl, mit dem der Todesstern Alderaan zerstört.
Okay, aus.
Oh, das war Empire Strikes Back, oder?
Darf ich dir helfen?
Bitte.
Weiß ich nicht.
doch, oder? Das Imperium schlägt zurück.
Ja.
Ja.
Okay, dann fängt Adam an, wenn es losgeht. Sammel deine Laserkräfte und schieß sie los.
Der Trend des blauen Lichtstrahls ist leider eine Blockbuster-Krankheit, die nervt. Aber Avengers hat es immerhin als eine der ersten Filme in der jüngeren Vergangenheit gemacht. Und deswegen kommen da die Aliens aus den Dingern raus. Und die Hulk smasht die und Iron Man smasht die und der Team Effort ist da. Die ganze Szene mit dem Levitian, der da rauskommt und deswegen aus dem Laserstrahl führt, ist ziemlich cool.
Nein, ich habe den besten Lichtstrahl vergessen.
Felix.
Ghostbusters, Felix?
Nein.
Suicide Squad?
Ich werde es nicht sagen.
Okay, aber erstmal musst du noch Empire Strikes Back verteidigen.
Ja, und pass los auf, geht's. Das ist ein. Kann ich denn?
Ja.
Ist eine super seltsame Wahl, weil was ist gut an einem Lichtstrahl, der ganz viele Menschen umbringt? Das Ding ist, dieser Lichtstrahl löst einfach eine Geschichte aus, eine Geschichte von Leia, die natürlich Rache sucht und es ist so ein krasser emotionaler Moment für sie, wo sie kennt, ihr seid Monster, wie konntet ihr das nur tun? Und das ist die ganze Zeit im Kopf. Diese ekelhafte Tat treibt die Charaktere an, Rache zu nehmen am Imperium.
Und dann darf Adam nachlegen.
Kommt der Lichtstrahl gesehen technisch nicht gar nicht aus dem Himmel, sondern aus einem anderen Planeten oder aus dem Weltraum. Und dann gibt es auch noch bei meinem Film das Opfer von Iron Man, was ziemlich herzhaft ist und an die Nieren geht.
Dieses Opfer ist kein Opfer, wenn wir uns an den Film erinnern, denn er stirbt nicht. Und es ist ein klassischer 0815-Laserstrahl, den wir tatsächlich schon überall gesehen haben und von dem halt überhaupt keine Spannung ausgeht. Reicht mir. Wisst ihr, Lichtstrahl, soll ich sagen, welcher? Also beziehungsweise welcher ja, Strahl von irgendwas? Und zwar das Weiße Haus, wie es zerstört wird in Independence Day. Das ist einer der ikonischsten Strahlen, der jemals in
Aber Film... Aber es kommt von oben nach unten.
Er kommt von oben nach unten.
Das an den habe ich auch gedacht.
Ein Lichtstrahl in den Himmel? Ich habe ja nicht gefragt... Ja, wenn der vom Präsidenten gegen die Aliens geschossen wäre.
Das war halt wirklich so ein...
Ja, aber gut, wurde nicht diskutiert. Und ich gucke erstmal Richtung Luise.
Also ich finde ja die ganze Motivation hinter Empire Strikes Back und dass das ja die Geschichte vorantreibt, das finde ich ja schon gar nicht so verkehrt. Und bei Adam ist es halt wirklich irgendwie so ein 0815 Lichtstrahl.
Ja, also ich
aber finde... Aber was mit meinem TKO?
Ich finde, also Felix Rückrunde... Auch wenn er sie nicht ausgekostet hat, hat er, also merkt man, ne, im Eifer des Gefechts, da zieht er die Vampirzähne an.
Ich entschuldige mich bei allen Fans von Alderaan, dass ich das so schamlos genannt habe, aber mir fiel echt nichts Besseres ein.
Es gibt, glaube ich, diesen einen Star Wars Fachpodcast, der heißt sogar Antenne Alderaan.
Ja,
wenn die das hören würden.
Ja, hören was in Alderaan places.
Grüße an die Antenne Alderaan. Ja. Ich glaube, es war auch ein bisschen stärker. Ihr hattet beide eine emotionale Geschichte darum, aber ja, dass der... Ich fand, Felix hat die zweite Runde gut genutzt.
Was mit dem Fact-Checker, der sagt, ob der Lichtstrahl jetzt aus der richtigen Quelle kam?
Der Fact-Checker hat den Punkt schon an Felix vergeben. Und damit steht es 4-4 und ein Punkt für Luise.
Spannung,
und wir kommen zur letzten Frage, die alles entscheidende Frage. Und die kommt auch mal wieder aus dem Internet, direkt zu uns geschickt. Und zwar von der Kostümfrau. Einen lieben Gruß an die Kostümfrau. Und sie fragt, welcher ist der beste Filmsoundtrack von Alan Menken?
Ariel, die Meerjungfrau.
Adam sagt Ariel.
Das ist eine sehr spezielle Frage tatsächlich.
Felix sagt, das ist eine sehr spezielle Frage.
Tut mir leid, dass ich das immer so ein bisschen aufhalte, weil ich... Ja. Hat er alles von Disney gemacht? Zeigt vielleicht, wie viel ich weiß. Also,
er hat viel von Disney gemacht. Aber du musst es auch verteidigen können, wenn du jetzt ins Blinde rätst. Und
Die Schöne und das Biest?
Die Schöne und das Biest? Richtig, ist von Disney. Das sage ich dir. Den Rest musst du dir selber
dafür, aus. Nee, dafür kann ich argumentieren. Das ist kein Problem.
Schöne und das Biest. Kurze Frage. Animations- oder Realfilm?
Der Animationsfilm.
Ja. Und Adam darf anfangen, wenn er denn anfangen möchte. Mit Ariel, die Meerjungfrau.
Alan Menken ist einer der ikonischsten Soundtrack-Schreiber, die es gibt. Und er hat alleine mit in Ariel bewiesen, dass er einer der Großmeister ist. Küss sie doch, Unter dem Meer sind zwei super Songs. Dann gibt es den ikonischen Schurkensong von Ursula, der einfach nur fantastisch ist und den ich immer wieder gerne summe. Und Die Schöne und das Biest, ja, kann damit gar nicht mithalten.
Und Felix?
Auch wenn man gemerkt hat, dass ich diese Person nicht wirklich gut kenne, hat er ein Schön und das Biest einen Soundtrack geschaffen, der sofort ins Ohr gegangen ist und der auch eine Geschichte erzählt hat, die sich weiter immer wieder aufgebaut hat. Über die Songs hat sich erst diese Geschichte wirklich entwickelt und hat natürlich auch dann seinen absoluten Höhepunkt in Die Schöne und das Biest, einen Song, den, glaube ich, jeder von uns, als er klein war, mitsingen konnte.
Unter dem Meer. Das alleine schon ist einer der besten Disney-Songs, den es überhaupt gibt und hat eine Generation geprägt.
Gut, dass Adam 3 Sekunden für Unter dem Meer opfert, aber egal. Felix, die letzte Runde.
Ja, schwierig, aber ich habe, glaube ich, einen Engel. Wenn ich mich recht erinnere, hat Menken auch Kritik einfahren müssen, weil seine Songs in gewisser Art und Weise auch rassistische Stereotypen bedient haben. Und ich glaube, das kann man von Schön und das Biest, also in Ariel natürlich, Schön und das Biest nicht behaupten.
War das gut, dass mit der Krabbel, ne? Und sexistisch ist diese Schön und das Biest-Geschichte.
Hast du nicht als Argument gebracht, glaube ich. Hast du, glaube ich, nicht als Argument gebracht.
Ich mache es immer, wie ich es mache, wenn die Fragen sehr schwierig sind. Und ich frage erstmal Luise.
Das war eine super schwierige Das Frage. Fand ich jetzt auch unfassbar schwer, weil mir wäre es jetzt tatsächlich auch wie Felix gegangen. Den Namen schon mal gehört, aber ich habe ihn jetzt gar nicht so krass in Verbindung gebracht. Und da hat Adam halt schon dann direkt mit Ariel geantwortet und er wusste, wovon er redet.
Ja.
Aber jetzt so rein von Argumenten fand ich Adam, allein weil er eingesungen hat unter dem Meer.
Das war das stärkste Argument, sagst du?
Ja, für mich teilweise auch.
Also ich kann ja mal kurz zusammenfassen. Alan Menken hat gemacht Der kleine Horrorladen, Ariel, Die Schöne und das Biest, Newsies, Aladdin, Hilfe, Jeder ist der Größte, Pocahontas, Der Glückner von Notre Dame, Herkules, Die Kühe sind los, Noel, Shaggy Dog, Hör mal, wer da bellt, Wop Wop, Verwünscht, Rapunzel neu verwöhnt, Spieglein, Spieglein, Gallivant, zählt leider nicht, weil es eine Serie ist, Sausage Party, What? Und Die Schöne und das Biest Realverfilmung. Ich fand ehrlich gesagt Felix' zweite Runde recht stark, dass er da nochmal so zurückgeschossen hat. Ich fand, sie hatten beide einen sehr starken Song sozusagen aus dem Film genommen. Adam hatte ein paar mehr, genau, aber Adam, das Singen ist zwar nett, aber es ist kein wirkliches Argument.
Hey.
Deshalb fand ich es sehr schwer. Aber ich glaube, oh Gott, wie mache ich das jetzt?
Singt beide.
Genau, das machen wir. Ich fand beide gut und deshalb kriegen beide einen Punkt und wir verlängern. So.
Oh Gott.
Das mache ich manchmal. Ich fand beide sehr gut und ich habe noch eine Frage und deshalb machen wir die auch. Es steht 5-5.
Und ein Punkt für Luise.
Und ein Punkt für Luise. So. Ja, ich fand beide wirklich gut. Ich fand das mit den Songs ein bisschen stärker.
Der
ich
Druck.
Fand deine Kritik an dem Film, ich fand das ungefähr gleich stark. Ich kann wirklich schwer einen Gewinner finden.
Vielleicht kann mich da jemand unterstützen in dem Argument. Mir war so, als wäre da mal was gewesen mit Ariel, die Meerjungfrau. Das ist da...
Ja, das kann man natürlich kritisieren, aber du kannst, glaube ich, bei jedem Disney-Film absolut irgendwie so...
Genau, aber das finden. Muss ja dann auch innerhalb dieser 30 Sekunden, die jeder hat, stattfinden. Aber wir kommen jetzt dann wirklich zur letzten Frage. Mensch, wie ich diese Spannung aufbaue, es ist der Wahnsinn.
Okay.
Wir kommen zurück auch wieder mal zu einer der Hauptfragen, die heute gestellt wurden, und zwar zu der, die von Luise eingeschickt wurde. Gott. Welcher ist der beste Film, den ihr guckt, während ihr Workout macht, also schön Sport macht?
Rocky.
Rocky? Rocky bei Felix, Adam? Ariel?
Team America World Police.
Na gut, ich weiß schon, in welche Richtung es geht. Ja, ja. Okay.
Okay, Felix darf anfangen, wenn er anfangen möchte, mit 20 Sekunden.
Also meine Argumentation existiert jetzt ja außerhalb von meiner Creed-Argumentation. Ne? Das ist ja eine neue
richtig.
Disziplin. Das heißt, ja. Egal was ich jetzt sage, Rocky ist jetzt für mich der beste Sportfilm aller Zeiten. Nur mal mich das vorher schon mal klarstellen.
Ach, das war noch nicht dein Argument.
Nein.
Deine Zeit ist abgelaufen.
Ich wollte bloß, dass mir jetzt...
Naja, Schiebung.
Sonst sage ich, sag ich ganz kurz nur...
Nein, du kriegst noch mal 20 Sekunden... Okay. Das war eine Frage, die du mir gestellt hast.
Genau.
Ich sage dir, ja, das ist die Runde steht für sich.
Genau, das wollte ich wissen. Ich habe es ein bisschen ausformuliert.
Dann kriegst du jetzt 20 Sekunden.
Warte.
Du Lump.
Pass auf. Der Rocky-Soundtrack, nee, das ist das andere von Creed gewesen, aber ihr wisst, was ich meine. Der ist einfach bei jedem im Ohr drin und jeder fühlt sich sofort aufgepumpt dadurch. Jeder fühlt sich sofort erinnert an diese Weg hoch die Stufen in Philadelphia und macht Mitschläge durch die Luft und sowas peitscht einen an, egal bei welchem Workout. Das ist einfach, geht ins Ohr und dieser Film hat so viel Energie, der nimmt mich einfach mit.
Und Adam.
Ich verlange erstmal einen Punktabzug für die falsche Wiedergabe der Musik.
Bin ich so musikalisch.
Und wenn ich Workout mache, dann brauche ich einen Song und eine Montage, damit ich auch wirklich in Topform gelange. Und deswegen gibt es in Team America den Even Rocky Had a Montage-Song, der sofort ins Auge und ins Ohr geht und mich immer positiv stimmt, mich noch weiter anzupeitschen. Und das macht Rocky nicht, aber die Puppen in Team America, die bringen das ziemlich gut fertig.
Und Team America hat nur diese Montage. Du willst den ganzen Film Workout betreiben und guckst nur diese 3 Minuten Montage. Ich glaube, da guckst du, machst kurz was und dann isst du wieder Chips und chillst hart.
Gleichzeitig werde ich auch motiviert, in den Kampf gegen Kim Jong-il zu gehen, weil der I'm Ronny singt und der Puppensex motiviert mich, meinen Körper so hart in Form zu bringen, dass ich solche Apps wie die Puppen haben möchte.
Die Argumente gut, aber völlig unangebracht. Das möchte ich sehen.
Ich fand das Kim Jong-Il-Argument fast schon am besten. Wobei Puppensex auch gut war, Luise.
Das ist doch hier Bias.
Also Puppensex animiert mich zu vielleicht vielen, aber nicht zum Workout.
Was? Mich schon.
Okay. Wir klären nach der Sendung, zu was Luise das noch alles animiert. Aber wer würde sagen, hat gewonnen.
Ich wäre da tatsächlich bei Felix, weil Rocky ist einfach wirklich, er meinte das ja so, dass man sich dann gleich bewegen will und sich gleich viel stärker fühlt, aufgepumpter fühlt und da macht der Workout mehr Spaß.
Ich bin da bei dir und das lag vor allem daran, dass Felix gesagt hat, naja, du willst den ganzen Film gucken wegen dieser einen Szene. Felix hat eher herausgestellt, sein ganzer Film dreht sich schon um das Thema und pumpt einen die ganze Zeit. Und damit geht die heutige Sendung und der Sieg an Felix.
Die Jingles regen mich auch zum Workout ein.
Oh. Viel mehr als
Puppensex. Das wäre eine gute Antwort gewesen. Wir gelten, glaube ich, nicht als Filmformat, aber Schleiber. So, damit hat Felix jetzt ganze 6 Punkte, Adam hat 5 Punkte und Luise hat 1 Punkt. Yay. Das bedeutet für die Tabelle, Felix steigt mit 3 Punkten wieder an und ist wieder auf einer Speerspitzenhöhe mit Robert zusammen. Da brauchen wir, glaube ich, irgendwann mal ein Duell zwischen euch beiden, ja. Dass das mal ausgehandelt wird. Wo Adam und Luise stehen, weiß ich gerade nicht. Das wird nachgeliefert.
Waren wir nicht mal mit Robert im Duell? Schon?
Nein, das war Christian.
Ah ja. Sorry.
Lieben Gruß an Christian Steiner von der Second Unit. Ja, aber das war die heutige Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich, dass ihr alle zugehört habt, liebe Hörer. Wenn ihr diesen Podcast gut findet und unterstützen wollt, dann könnt ihr den abonnieren. Das habt ihr wahrscheinlich schon gemacht. Aber ihr könnt den auch bewerten, zum Beispiel bei iTunes. Ich sehe da immer ganz gerne sehr viele Sterne. Oder ihr könnt auch eine kleine Spende da lassen bei Patreon, wenn ihr unser kleines Spendenschweinchen füllen wollt. Damit wir, ich plane ja ein großes Finale am Ende des Jahres, den goldenen Pokal uns irgendwann finanzieren können.
Wanderpokal?
Der Wanderpokal, der dann an den Cinematic Smash.
Was, der ist gar nicht essbar? Geht. Mir wurden essbare Pokale versprochen.
Es kommt auf die Spendenbüchse an. Ne? Okay. Also die Patrons, die Patrone, die haben es halt in
Kannst
der Hand.
Behalten.
Aber genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei unseren Zuhörern und bei meinen Gästen. Und Felix, wo findet man denn dich, wenn man dich nicht hier hört?
Man findet mich bei den Serienjunkies, natürlich, wo ich arbeite und immer mittwochs in der Nerdstube zu sehen bin. Ein kleines Nerdformat auf YouTube. Schaut doch mal rein. Ansonsten bei Twitter unter dem Handle @JohnFerrari. Und ich bedanke mich wieder für die Einladung und es war mir eine große Freude und eine sehr spaßige Runde, muss ich sagen.
Fand ich auch sehr kurzweilig, sehr knackig. Man merkt, hier waren
Profis am Werk.
Profis am Werk. Adam,
wo war nochmal der Leserstrahl von Alderaan? Das ist mir ein bisschen peinlich, muss ich zugeben.
Mich findet man auch bei den Serienjunkies auch oft in der Nerdstube am Mittwoch 19.30 Uhr. Ansonsten bei Twitter und Instagram, wo ich die freshesten Essensfotos poste und neue Eissorten, von denen ihr nur träumen könnt.
Bei Knuddels.
Als Awesome Arndt findet ihr mich da, folgt mir da ganz gerne.
Und Luise, vielen Dank nochmal für deinen Neuanstieg. Ich finde, du hast dich wirklich bravourös geschlagen. Auch als Jurorin, das war wirklich stark. Ich würde mich sehr freuen, wenn du wieder dabei bist.
Sehr
und
gern.
Natürlich auch die Frage, wo man dich findet.
Mich findet man hin und wieder beim Kinocast und ansonsten eigentlich immer auf Instagram und Twitter unter @headbreak.
Ja, mich findet man natürlich hier oder als Jimmy Tweetboy bei Twitter? Ja, bei Twitter.
Weißt du dort?
Jimmy Faceboy.
Genau. Wenn ihr auch mal coole Fragen einschicken wollt, die wir hier diskutieren wollen, könnt ihr die immer gern schicken an
Roman darf auch nochmal. Ich meinte das vorhin nicht so.
Ja, sorry.
Aber war echt schwer, Roman.
Ey, sorry, Roman. Sorry, alle Leute aus. Wo kamen sie noch her?
Gelsenkirchen.
Schauke. Das ist hier manchmal, wenn der Trash-Talk-Modus bei den Cinematic Smash Mothers.
Die Brothers Cinematic Trash Brothers.
Ja. Dann geht's manchmal heiß her. Aber ich sage genau. Tschüss, Leute.
Aber warte, wo sendet man denn die Fragen ein, Henning?
Genau. Ach, richtig, das wollte ich gerade sagen. Ihr könnt sie entweder bei Twitter unter #CSBFragen schicken oder direkt eine E-Mail an mich. Das wäre cinematicsmashbrothers.podcast@gmail.de.
Catchy.
Geht leicht von der Hand.
Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschö.
Ciao.